Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 205. Heute mit Felix. Hallo, das bin ich. Und Felix?
Hallo, das bin ich.
Und Markus.
Sommernachts Afterburner Traum.
Bitte was?
Naja. Ja, gestern Abend und alles vorbei und heute haben wir Binärgewitter und alles ist großartig.
Ach so, ja, das stimmt. Ja. Ist da was passiert? Nee, oder?
Hat jemand heimlich Fußball geschaut, ne?
Ist die Schweiz bestimmt noch drin, oder? Mhm.
Die letzten paar Minuten. Echt? Klar ist die Schweiz noch drin. Tja.
Wir können auch Fußball spielen im Gegensatz zu anderen Ländern, habe ich mir sagen lassen.
Die das verlernt haben anscheinend. Aber jetzt ist das war genug Fußball.
Genug ja, Fußball. Ich wollte auch sagen.
Kommen wir zum Toten der Woche?
Haben wir Tote?
Die deutschen Fußball Stein. Beispielsweise?
Ah, jetzt. Wir hatten gesagt, genug Fußball. Oh, burn. Sick burn. Genau. Was haben wir als Toten? Wir haben
CPUs?
Wir haben, also wir, in der letzten Zeit war es ja so, CPUs sind immer langsamer geworden. Dank irgendwelchen krassen Angriffen auf CPU quasi Funktionalitäten. Und es wird nur schlimmer. Jetzt nehmen die uns auch noch das Hyperthreading weg. Und zwar, es gibt einen Angriff, der nennt sich TL-Bleed. Und dieser Angriff funktioniert wie vorher auch wie hießen die anderen Dinge? Die hatten auch Namen.
Heartbleed? Hieß der nicht Heartbleed oder so?
Heartbleed war ja das andere TLS-Ding, oder?
Ah, stimmt.
Nee, aber das TL hat nichts mit TLS zu tun, sondern mit dem Translation Lookaside Buffer, der quasi auch wieder so ein Buffer ist in deinem CPU, genauso. Wie heißt denn das andere Ding?
Spectre CPU, und Meltdown. Spectre,
genau. Ähnlich wie Meltdown, wo quasi über Timing-Angriffe der Buffer, dieser Lookaside-Buffer ausgelesen werden kann und dass quasi ein anderer Prozess raten kann, was in diesem Buffer steht. Und das ist natürlich eine blöde Sache, wenn man in diesem Buffer irgendwelche kryptografischen Schlüssel verarbeitet. Und es funktioniert über Hyperthreading, also wenn Hyperthreading auf dem Gerät aktiviert ist, hat man die Möglichkeit, diesen Angriff gegebenenfalls anzuwenden. Und ist natürlich blöd, weil Hyperthreading ist ja schon eine coole Sache. Dann hast du anstatt zwei CPUs, hast du auf einmal vier CPUs und das ist fast auch doppelt so schnell.
Und aber wenn das dann funktioniert das auch wirklich so gut? Also ich habe mich nie damit so wirklich auseinandergesetzt, aber es klingt halt so ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, dass das wirklich gut funktioniert.
Was, Hyperthreading?
Ja.
Hyperthreading funktioniert schon relativ lange relativ gut. Das ist quasi so, dass du dein Betriebssystem sieht zwei separate Kerne und mit Hyperthreading ist es dann so, dass da in dem CPU bestimmte Pipelines parallel sind und die können dann besser irgendwie abgearbeitet werden und es wird, wir gucken mal, Gewinn, Performance, Gewinn, Hyper-Threading. Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Anwendung an. Im High-Performance-Computing, wenn du quasi so besonders viele Rechenoperationen hast, die MMU mit benutzen würden, dann wäre das Hyper-Threading gegebenenfalls ein bisschen problematisch, weil sich dann diese zwei Threads eine Rechenunit teilen müssten. Aber wenn du dann halt auch bestimmte andere Kerne hast, die mehr MMUs haben, also für jeden logischen Kern dann auch noch eine, dann würde das auch noch funktionieren. Würde es dann quasi immer noch schnell sein. Und Hyperthreading Technology sagt, Wikipedia sagt hier, ist sehr gut, sehr viele bunte, sehr viele bunte Dinge und macht es schneller. Also ich weiß nicht 100% genau, wie es funktioniert und ich denke, Es ist jetzt auch gar nicht so relevant. Problematisch ist halt nur, dass dein Computer schon wieder langsamer wird.
Also ich habe nur gelesen, OpenBSD ist ja dann irgendwie darauf hingegangen. Also es ist ja, war ja nichts wirklich veröffentlicht und sie sind dann aber irgendwie hingegangen und haben gesagt, es kommt was und wir disablen jetzt einfach mal Hyperthreading. So generell.
Das ist ja auch schon wieder echt ein Arschloch-Move, ja. Also das kann man so machen, aber ob man das so machen sollte, ist echt eine andere Frage. Und was denkt ihr?
Mehr also hier, CPUs vielleicht?
Ich glaube einfach, das ist so die Rückforderung dessen, was man bisher über Gebühr genutzt hat. Es ist einfach ohne Security-Zeug implementiert worden und dafür hat man mehr Performance zu sehen bekommen, als man unter Berücksichtigung des eigentlich Notwendigen hätte sehen können. Und das pendelt sich dann einfach ein. Ja, klar, müssen wir jetzt wieder Performance hergeben, die wir vorher hatten oder die zur Verfügung stand. Aber dafür bauen wir vielleicht auch wieder etwas sicherere Systeme.
Also gut, mal eine generelle Frage. Also wann hattet ihr das letzte Mal ein System, wo ihr gedacht habt, die CPU könnte aber ein bisschen größer sein, mal abgesehen von irgendwelchen komischen Edge-Cases, wie ich kompiliere gerade mal einen Linux-Kernel oder so, wo man halt irgendwie nie genug Cores, die genug schnell sind, haben kann oder irgendwie vielleicht noch so 3D-Rendering, was nicht auf der GPU schon läuft. Aber sonst, also
Mir fällt tatsächlich immer noch sehr schwer, wirklich zu sagen, wo es in der Performance hakt. Aber die Gesamtperformance meines Systems geht mir jeden Tag auf den Sack. Und ich habe wirklich kein Low-End-System. behaupte ich nur mal. Das ist einfach so, ja, mehr CPU wird das wahrscheinlich nicht alleine lösen. Das muss man dann immer kombinieren mit mehr Bandbreite auf dem Bus und mehr Speicher und mehr drumherum. Aber mehr CPU hilft da schon immer, klar. Ja, also einfach mehr wegarbeiten kann.
Mehr ist mehr, aber ja, ich habe jetzt nicht so das Problem, also ich habe nicht so das Gefühl, dass in meinem tagtäglichen Gebrauch meiner Computer, dass die irgendwie die CPU zu langsam wäre oder dass sie irgendwie, also halt eben genau in den Edge Cases, wo du halt einen Linux-Kernel kompilierst, wo du halt echt immer gern mehr und mehr hättest, aber jetzt so für normal habe ich nie das Gefühl, dass meine Systeme irgendwie zu langsam wären. Aber logisch, mehr geht natürlich immer. Das
ja, und es ist tatsächlich, wenn ich eine IDE habe, die laggt beim Tippen, das nervt mich kolossal.
Ah ja, das benutzt du denn eine IDE, die laggt beim Tippen?
Ja.
Ja.
Hey.
Java.
Wenn ich zwischen Fenstern wechsle und es ist einfach nicht direkt da, das nervt. So Zeug. Und ich habe halt eben, das ist das Schwierige mit wirklich zu ergründen, wo der Performance-Lag herkommt. Ich habe jetzt bei dem MacBook Pro das Problem oder das Gefühl und auch durch Internetartikel unterstützt, dass es an dem externen Monitor liegt. Jetzt habe ich mal diese Geschichte ausprobiert, den Monitor nicht zu skalieren, sondern in der optimalen Auflösung, Anführungsstriche, zu benutzen. Das Zeug wird mir gerade sehr groß dargestellt, was ich so angucke, aber es hilft auch nicht wirklich viel und es frustriert mich. Es kann einfach nicht sein.
Okay, ja. Also deswegen, ich muss auch sagen, CPUs sollten einfach niemals langsamer werden und schon gar nicht, wenn quasi Software immer beschissener wird. Ja.
das
ist halt das Ding, ja. Also wenn die Software schneller beschissen wird, als der CPU schnell wird, dann ist es halt ein Problem. Und wenn jetzt quasi wir beschissene Software haben, aber wieder beschissene CPUs, dann ist es quasi ein Worst-Case-Szenario. Und ja, vielleicht muss man jetzt mal ein bisschen schauen, dass wieder die Performance quasi in der Software optimiert wird und nicht mehr quasi einfach nur mit mehr Code erschlagen wird und mehr Features dazukommen, die gegebenenfalls dann halt die Ressourcen, so viele Ressourcen nutzen, die man jetzt nicht mehr hat. Ich habe es nachgegoogelt, also das Internet ist ein bisschen gespalten. Es kommt, also wie viel Hyperthreading wirklich an Performance bringt. Im Durchschnitt soll, also ein Typ im Internet hat gesagt, im Durchschnitt, ich denke, man sollte das immer dazu sagen, im Durchschnitt 20% kann man quasi Performance gewinnen sagen, ein anderer Typ im Internet hat gesagt 50% und ein anderer Typ hat gesagt, in bestimmten Fällen bis zu nahe 100% mehr Performance. Ja gut,
aber das ist halt so, wenn du dagegen optimierst, dann wirst du natürlich das voll ausnutzen können. Die Frage ist halt, was ist dagegen optimiert? Und ich nehme an, das ist halt irgendwie so wenig bis nix. Und die OpenBSD-Jungs haben mir irgendwie auch gesagt, so ja, der Performance-Impact ist halt so klein bis nicht existent.
Das ist aber auch Quatsch.
Ich weiß es halt nicht. Die Frage ist halt, wie viel Extraaufwand du hast, deinen Code irgendwie zu optimieren oder ob das einfach...
Dass er mehr als einfach, ein CPU benutzt, meinst du?
Ja, ob dir das einfach einen Vorteil bringt, wenn du Hyper-Threading hast, ohne dass du viel dazu machen musst, einfach halt irgendwie dein Programm ordentlich Multithreading
unterstützen musst oder... Ja. Deine Software immer noch aus den 70ern ist und ein Core benutzt, ja, klar, ist halt ein Scheiße, ja, dann hilft dir natürlich Hyper-Threading auch nichts. Aber wenn du ein halbwegs modernes System hast, mit halbwegs moderner Software drauf, die halbwegs modern geschrieben ist, so, dann haben wir drei halbwegs, also quasi Viertel, ein Achtel Wegs. Und ja, also, ich denke, also wenn man, was war das FreeBSD? Oder welche waren das? OpenBSD. Also wenn man quasi solche alten Leute bei OpenBSD hat und die sagen, dass sie es nicht brauchen, dann kann das schon sein. Ja, also dann würde ich das jetzt mal nicht in Frage stellen. Aber ja, es ist halt...
Also sie haben bei OpenBSD, glaube ich, auch lange auf Multithreading und so verzichtet, weil sie aus Sicherheitsbedenken halt gesagt haben...
jetzt haben sie implementiert, jetzt machen sie das, wieder aus, oder was?
Das extra, nice. Die extra Performance... ja, schenken wir uns jetzt mal, wir machen das halt einfach mal sicher und wenn es dann sicher ist, schauen wir, ob wir es schnell sicher machen können und wenn nicht, dann ist es halt einfach nur sicher. Ist auch ein Ansatz, find ich okay.
Das ist okay, halt ja.
Drauf an, für was.
Wann haben die es implementiert?
Was, Multithreading?
Hyper-Threading.
Weiß ich.
Weil wenn man jetzt danach googelt, dann findet man immer bloß, dass deaktiviert wurde, aber nicht, wann sie es aktiviert haben. Bla bla bla, Security, Mann. Security.
Also, Multicore.
In Hyper-Threading. Hier, R-Threads, a new thread, nee. Also, nee, keine Ahnung, finde das jetzt nicht.
Also irgendwie Reddit sagt wohl so 2012.
Na gut,
das haben sie so Multicore angefangen zu unterstützen.
Und Multicore haben die angefangen zu unterstützen.
Ja, und davor hatten sie halt einfach. Ja, aber ich finde den Ansatz irgendwie schon auch ganz cool, wenn du sagst, okay, wir schauen, dass unsere Dinge erstmal sicher sind und wenn wir irgendwie uns nicht in der Lage fühlen, das irgendwie sicher zu implementieren, dann machen wir es halt lieber nicht, anstelle, dass wir so wie Intel hingehen und irgendwie Feature und Feature und Feature bauen, was alles so ein bisschen kaputt ist.
Mhm.
Ich weiß ja nicht, jetzt hast du halt eine CPU, wo du irgendwie wieder ein Microcode-Update drauf bekommst und weniger Performance hast, was halt irgendwie auch unbefriedigend ist. Und bei OpenBSD ist es halt andersrum, es ist halt so, ist halt immer scheiße langsam, bis du dann halt mal irgendwie 10 Jahre später als alle anderen halt irgendwie das auch unterstützen und dafür ist es dann halt sicher und gerade beim ersten Mal richtig.
Okay, naja.
Tja.
Gibt's, wer benutzt gerade OpenBSD? Also welche, gibt's große Firmen?
Ein paar.
OpenBSD, das ist eine gute Frage. Gibt's bestimmt.
Also ich weiß, dass auf der PlayStation 4 und PlayStation 3 FreeBSD läuft.
Ja, also FreeBSD ist, glaube ich, schon sehr viel weiter verbreitet, aber OpenBSD ist halt gerade so, weil sie den Fokus so sehr auf Sicherheit legen, halt cool, wenn auf irgendwelchen Edge-Systemen und Routern und so Kram. Weil sie halt sich auch nicht zu schade sind, irgendwie Dinge wieder rauszulöschen. Also die gehen halt auch aktiv hin und sagen, ja, wir haben hier Dinge, wir haben hier Code drin und der irgendwie niemand meldet sich und maintaint den auf unserem Standard, dann kommt er halt raus. Mhm. Dann ist das Feature halt weg. Dann werden halt auch Features rausgelöscht.
Das heißt aber, du musst dann quasi, wenn du das dann benutzen würdest, dann müsstest du für immer quasi deren Shit backporten auf deinen eigenen Branch.
Ja, oder du kannst nicht mehr machen. Oder du kannst halt, wenn du irgendwie so als Firma, kannst du dann halt hingehen und sagen, ja, okay, wir bauen die Dinge
Geld
halt
in den Rachen.
Ja, wir stellen halt irgendjemand an, der das für uns irgendwie im Hauptbranch pflegt, und dann kannst du immer das Neueste benutzen, und das ist halt für alle sicher und gut verfügbar. Und ja, sonst kannst du dir natürlich immer selber irgendwelche Patches oben drauf frickeln. Hält dich halt niemand davon ab. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie von großen Firmen, die das irgendwie, okay, so wie bei FreeBSD, wo es ja irgendwie Netflix gibt und eben die PlayStation und so, wo es drauf läuft. Aber viele, also also sehr viele Dinge kommen halt irgendwie von OpenBSD, also dieses LibreSSL beispielsweise, dieses OpenSSL-Klon-Ding, wo sie halt auch ganz viele Dinge rausgelöscht haben und verschlankt haben, oder halt, was man irgendwie immer braucht, dieses SSH, dieses OpenSSH.
OpenSSH. Mhm. Wer hat da schon mal von gehört? Ich habe gehört, das ist ein sehr gutes Stück Software.
Genau.
Solide abgehangen, zuverlässig, vielseitig benutzt.
Genau.
Aber es geht ja auch noch weiter, das ist ja das Coole eigentlich. Mhm.
Und das ist halt auch irgendwie so aus dem OpenBSD Projekt, und das wird auch immer noch, glaube ich, im OpenBSD-Projekt irgendwie weiterentwickelt. Und ist halt eigentlich ganz geil. Und was haben sie sonst noch so gemacht? Es gibt noch so das PF. Das ist so eine Firewall, so ein bisschen wie, wie hieß denn das unter Linux?
Netfilter. Genau.
Ja, nein.
Das ist was anderes, oder?
So, ja. Das war so, bei das ist halt im Prinzip IP-Tables, aber halt in cool, weil man da Regeln schreiben kann, die man lesen kann und versteht.
Aber da gibt es ja jetzt auch was Neues von Linux.
Ja, eben, unter Linux gibt es was Ähnliches, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein, wie es heißt. Wo man die Regeln halt dann auch...
NF-Tables.
Ja, das könnte NF-Tables gewesen sein. Wo man die Regeln halt auch verständlich aufschreiben kann, und es funktioniert halt einfach. Oder so Temux. Temux war, glaube ich, auch von Open, kommt irgendwie auch aus der OpenBSD-Welt. Mhm. Also die machen schon coole Dinge.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man nicht meckern. Sollen sie weitermachen.
Genau.
Nur schon wegen OpenSSH.
Ja, genau. Einfach nur deswegen. Sehr cool. Okay, ist aber auch nicht so gut für jetzt Hyperthreading, weil natürlich dieses Hyperthreading-Ding schon wieder ein Problem ist, was jetzt auf einmal alle wieder haben. Und, tja.
Also alle, die Hyperthreading haben, ich nehme mal an, so ARM-CPUs und so, sind da nicht so davon betroffen, weil ich habe jetzt irgendwie noch nie ein ARM-CPU mit Hyperthreading gesehen. Oder gibt's das? Weiß ich glaube nicht. Macht das überhaupt Sinn? Macht man da nicht einfach irgendwie 3 Cores mehr drauf? Weiß ich nicht.
AMD gibt's. AMD hat auch Hyperthreading.
Ja, aber das sind ja auch x86-Prozessoren.
Ja, okay. Ja, das ist korrekt. Okay, warte mal. Hyperthreading.
Und das ist eine Intel-Technologie. Also, wenn ich mich recht entsinne, hat Intel das erfunden.
Damit sie nicht mehr Cores auf ihre CPUs bauen müssen.
Genau.
Ja, um nochmal so ein Hebel zu haben, warum sie mehr Cores hätten.
Marketing, so, haha, wir haben jetzt alle Cores, so, cool.
Ja, es hat ja auch schon einen reellen Impact, also so ist es ja nicht.
Genau, es ist ein Hardware-gegossenes, simultanes Multithreading.
Genau. Genau, es ist quasi Multithreading auf dem CPU. Ja. Okay, warte, bla bla. Also es gibt wohl gerade, ja genau, es ist so ein typisches Intel-Ding. Aber trotzdem hat es AMD auch.
Lizenzen und so.
Lizenzen und so. Gut. Aber zum Beispiel die AMD Ryzen, die haben, doch, die haben Hyperthreading. Okay, na gut, egal.
Oh. Ja, andere Leute haben auch. Und die sind vermutlich dann auch von gleichen Problemen betroffen wie Intel. Oder? Das ist doch
scheiße. Nimmt ich glaube. Also, je nachdem, wie dieses Buffering quasi implementiert ist, oder? Also, du hast ja quasi diesen Zeitbuffer und wenn der sicher implementiert sein sollte, dass quasi andere Threads diesen Buffer nicht quasi durch Timing-Angriffe auslesen können, dann wäre das ja prinzipiell kein Problem. Aber dadurch, dass es jetzt gerade halt so ist, ist doof.
Tja, was so. Lernen wir daraus? Dinge sicher implementieren oder so.
Aber dafür müssen wir ja drüber nachdenken. Dieses Timing-Ding ist ja ein relativ neuer Angriff. Ja. Da hätte man ja quasi vorher schon wissen müssen, dass es ein Problem ist. Und tja.
Darum gibt es ja irgendwie die ersten Timing-Papers irgendwie schon vor 10 Jahren oder so. Psch. Oh.
Timing.
So dumm, da müsste man lesen und so.
Echt mal, lesen sagt doch wohl. So, was entsprechend erfreulich ist, nachdem wir jetzt so lange über traurige Sachen geredet haben.
Erfreulich würde ich jetzt nicht sagen, aber okay.
Ich denke, das sollten wir testen. AOL Instant Messenger.
Schreib mal in die Kommentare, ob das erfreulich ist. AMD. Wenn man es nur schon hört. AM.
AOL Instant Messenger, nicht AMD Instant Messenger. Das sollte man AMD mal vorschlagen. Es wäre ein guter Raum für einen neuen Messenger.
Der AMD Google vielleicht? Die bauen auch immer neue Messenger.
Jedenfalls. Aber Instant Messenger, wir haben ihn schon für tot erklärt. Aber er kommt zurück aus der Asche. Nachdem der Server abgeschaltet wurde, haben irgendwelche Freaks quasi so einen Private Server aufgebaut und jetzt kann man den zum Glück wieder benutzen. Das Projekt nennt sich IAM Phoenix und wie Phoenix aus der Asche kommt der AOL Instant Messenger in deinen Computer rein. Die Webseite sieht auf jeden Fall auch ungefähr so aus, wie man sich das vorstellt. Ja, auch eine DDNS-Adresse, das heißt, das kommt quasi von irgendeinem Typen von zu Hause. So, warte, ich paste das hier mal rein.
60 User online, 60.
Das ist verrückt, oder?
Stell dir
das
mal vor.
Ich glaube, davor hatte es gar nicht mehr so viele User.
Krass.
Jedenfalls, du kannst quasi haben jetzt, ich denke, so wie ich das verstanden habe, haben sie das Protokoll reverse-engineert und dafür deinen Server geschrieben und dann kannst du quasi deine Software so anpassen, dass es diesen neuen Server benutzt. Und bam, kannst wieder chatten. Was du ja vorher noch nicht konntest.
Warum?
Weil's geht. Deswegen.
Das so wie dieser Microsoft-Typ neulich, der da irgendeine so Microsoft-Software die ganze Zeit mitgepflegt hat. Was war es? Ah, der Dateimanager, genau. Ja. Na.
Weil's geht. Genau, das ist so ein Typ, ja. Das geht sogar mit AIM Lite. Voll super.
Ja, und Pidgin ist wahrscheinlich auch kompatibel. Sehr schön.
Ja. Oh, geil, stimmt.
Nein. Einfach.
Doch.
Warum? Oh. Warum?
Was meint ihr?
Ah, super. Ja, genau, weil es nicht genug Messenger gibt.
Richtig. Ja, genau. Also, es braucht noch einen Messenger. Es noch braucht noch den einen.
Den einen.
Den einen Messenger. Nee, es ist einfach. Das geht ja eigentlich nie um die Technologie. Es geht immer nur um die Leute, die da sind, ja? Und wenn da coole Leute sind, zerlegt man sich halt einen AOL Instant Messenger. Das machen wir jetzt auch.
Na dann.
Zum Beispiel knusprig Titten Hitler, der Tumblr an der Seite, dieses Chatfenster, ist einfach wunderbar. Die Leute sind toll. Und das Chatfenster ist so quasi aus dem letzten Jahrtausend noch, wo man sich so sein iFrame so einbinden konnte. Ja. Aber es ist scheißegal, weil die Leute sind lustig.
Iframes sind topmoderne Technologie.
Profitechnologie ist das.
Ja, jetzt hier Web 5.0. Mhm, da gibt es ja die Post-Message API. Da sind die Iframes einen ganz neuen Lebensstandard erreicht.
Was können die dann?
Du kannst tatsächlich zwischen dem Parent-Frame und dem Client-Frame jetzt vernünftig Informationen austauschen.
Das ist ja krass.
Ohne großartige Hacks fahren zu müssen, was den Informationsaustausch auch vertraulicher macht und zuverlässiger. Und du kannst dann tatsächlich das, was du über iFrame einbettest, besser dagegen absichern, dass du da irgendwo dir eine Hijacked irgendwas Frame anhandelst oder auch nicht. Also das Post-Message, wenn man iFrames nutzen muss, ist das Post-Message-API definitiv einen guten Blick wert. Gerade wenn man so versucht, Software zu integrieren und dann einen Integrationsweg sucht, wo man dann doch meistens zwischen dem Umsystem und dem zu integrierenden System irgendwelche Informationen hin und her schieben will, dann ist Post-Message-API eine sehr gute Option. Ja. Aber trotzdem versucht keine iFrames zu nutzen.
Bitte. Wenn ihr die Chance habt, ist die falsche Lösung.
Ja.
Also, es sieht am Anfang danach aus, als könnte es euer Problem lösen, aber es schafft nur noch viel mehr Probleme, die ihr dann auch lösen müsst. Die gehen nicht weg. Ja,
Third-Party-Cookies, Drittanbieter-Domains.
Überhaupt iFrames einbetten mit Security-Quatsch und so.
Die Security-Mechanismen der Browser arbeiten immer gegen euch, wenn ihr iFrames benutzt. Immer.
Also, weil keiner will, dass ihr iFrames benutzt. Und euer Browser und euer Webserver will euch auch das Gefühl nicht nehmen, dass es so ist, ja. Nee, weil es so ist. Ganz einfach.
Ja, so ist es. Das stimmt. Genug der Warnungen von iFrames und anderen Dingen.
Mehr Dinge.
Mehr Dinge aus der Vergangenheit. Lotus
die
Notes.
Wiederkommen. Alles
die Fliesenleger des digitalen Zeitalters werden alles, einfach nicht aussterben.
Alles kommt zurück. Zum Beispiel.
Ja, warum sage ich Fliesenleger? Lotus Notes ist eine Software, die von ihrem Grunddesign her schon immer in Kacheln organisiert war, lange bevor Windows mit seinem Redesign die Kacheln zurück auf den Desktop geholt hat. Lotus Notes Anwendungen waren immer Kacheln und deswegen sagt man da auch halt so die Fliesenleger oder die Kachelheinis.
Kachelheinis. Aber es sah auch so aus, ja. Also sah auch aus, als würde es von solchen Leuten dann auch verwendet werden. Leute, die halt, da kam halt mal so ein IBM-Typ vorbei, hat gesagt, ja, Lotus, löst alle eure Probleme hier in dieser Fliesenlegerfirma. Und dann so, ja. Und dann erstmal ein riesiges Mainframe-Hörngestell bekommen für die drei Mitarbeiter.
Nee, Notes ist nicht Mainframe.
Ja, nicht trotzdem auf Mainframe starten, oder?
Kann man bestimmt irgendwie, weil auf Mainframe läuft der Linux und der Node-Server läuft auf Linux, dann kann man da auch Notes auf dem Mainframe laufen lassen. Das
optimal.
Stimmt. Ja. Aber also das Erschreckende ist wirklich, wie viele unternehmenskritische Anwendungen tatsächlich noch in Notes implementiert sind und laufen, wie groß dieser Markt tatsächlich immer noch ist. Und da wird auch tatsächlich zurzeit viel Geld wohl ausgegeben, um da Migrationen anzustoßen oder auch anzustoßen und wieder zurückzunehmen. Das ist ein
Geben und Nehmen.
Ein Geben und Nehmen. Und wenn man so versucht, sich einfach mit aktueller Softwareentwicklung und dazugehöriger Technologie zu beschäftigen, ist man ganz schön überrascht, wenn man einem dann mal berichtet wird, was in der Szene tatsächlich noch läuft.
Ja, das stimmt. Einfach nicht so genau hingucken. Aber dann ist halt die Frage, ob dieses SAP-Shit quasi wirklich besser wäre.
Die Frage ist, ob SAP direkt wirklich der Konkurrent dazu ist, weil Notes war ja erstmal eine sehr umfassende, gründlich umgesetzte Office, Groupware, die nicht weiterentwickelt wurde. So, und dann hat man
die
irgendwann
fertig
festgestellt.
War. Ich glaube, das verwechselst
du. Ja, sehr richtig, die fertig war. Genau so muss man es formulieren. Und mit Outlook konnte Microsoft das, was Notes konnte, nicht erschlagen und deswegen haben sie dann irgendwann den SharePoint, also nicht wirklich deswegen, aber man kann das vielleicht so darstellen, den SharePoint aus der Taufe gehoben und haben dann angefangen, viele Notes-Kacheln mit SharePoint-Anwendungen abzulösen. Irgendwann hat viel treffender Name SharePointless durchgesetzt.
Nein.
Und daraufhin hat Microsoft dann versucht, es mit Dynamics weiterzuentwickeln oder das Ganze in Dynamics zu überführen, was immerhin eine Weiterentwicklung ist. Das Problem von Notes war ganz einfach, dass IBM irgendwann gesagt hat, ja, ist fertig. So, und dann wurde
die
einfach
Leute
nicht
brauchen keine anderen
Probleme. Ja, genau. Und das ist echt schade gewesen, weil ich denke, wenn die da weiterentwickelt hätten, dann hätte das noch eine ordentliche Konkurrenz zu dem, was Microsoft da so bietet, sein können. Aktuell ist es das wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist ja genau der Artikel, den du hier rausgesucht hast. Notes Domino wurde ja verkauft von IBM an HCL Und die versuchen jetzt mit viel Enthusiasmus Aufbruchstimmung zu verbreiten.
Mhm. Aber
und
dann,
den Leuten klarzumachen, dass sie den richtigen Enthusiasmus haben.
Und dann wird dieser ganze alte Müll, den dann irgendwie noch Leute in ihrem Keller vergraben gefunden haben auf einem alten Node-Server, wird dann dahin migriert oder wie funktioniert das?
Nee, die wollen ja den, also du musst ja nicht großartig migrieren, du musst deine Version migrieren. Mhm. Aber also inhaltlich, was die jetzt mit der Neuentwicklung da wissen, machen wollen, weiß ich nicht. Da bin ich, ich hab das nur so mitbekommen, was in der Szene los ist. Was technologisch da passiert, nicht wirklich. Vielleicht eine interessante Seitennotiz ist, dass der Erfinder von Nodes und die das Datenformat, mit dem Nodes arbeitet, ist auch ein Datenbankformat. Und das wurde lange Zeit einfach nicht von den Leuten, die SQL gemacht haben, nicht ernst genommen, weil Nodes eine dokumentenbasierte Datenbank ist.
Und das kam auch wieder.
Genau, und das kam wieder mit diversen Vertretern der NoSQL-Sparte. Ja. Und es war tatsächlich der Vater von Lotus Notes Domino war an dieser NoSQL-Bewegung wieder beteiligt. Der hat, ich weiß nicht mehr genau welche
der
von
hat
denen,
die Fäden
aber
gezogen.
Der hat auch da wieder, oder der hat dann eben Lotus Notes Domino verlassen, um was Neues zu machen. Und das war einer dieser großen Namen in der NoSQL-Szene. Jetzt ist mir natürlich entfallen, welcher das war.
Der eine,
gibt's ja, genau. Aber da schließt sich, das ist ein ganz interessanter Zirkelschluss. Und vor allem auch dieses, dass in der Hochphase von SQL immer so Node so belächelt wurde, ja, ist ja keine richtige Datenbank. Und dann kommt diese große Welle der NoSQL-Datenbank und der Urheber von Lotus Notes Domino ist da natürlich wieder dabei.
Der lacht.
Und
der lacht genau. Einfach nur in seinem Kämmerchen. So ein böses Lachen. Auch wunderschön die neue Versionsnummer. 9.0.1 Feature Pack 10 Interim Fix 1. Das ist einfach so geil. So richtig wunderbar.
Enterprise ready.
Enterprise Business. Dass du direkt weißt, keine Ahnung, das Update, wenn ich das jetzt mache, dauert es den nächsten Tag bestimmt. So hört sich das halt an. Weil solche Enterprise-Updates, die brauchen einfach mal einen kompletten Tag.
Was heißt hier?
Und danach muss der
Tag?
Server neu gestartet werden und das Backup zurückgespielt. Und
du bist viel zu optimistisch. Das geht irgendwie so vielleicht eine Woche, um zu updaten und dann nochmal irgendwie 3,5 Monate, um das ganze System dann wieder zu validieren und dass man es wieder einsetzen kann oder so.
Das ist auch okay.
Ja,
geht ins Maintenance-Window rein. Unsere Lotus Notes Applikation ist für die nächsten 3,5 Monate leider nicht erreichbar. Bitte benutzen Sie Gmail.
Oh no.
Ja. Ah, wunderschön. Aber ich find's auch toll. Es ist einfach so retro und so new retro. Das ist genau das, was die Welt braucht. Ja?
Genau, man einfach muss sich gar nicht an neue Dinge gewöhnen. Man kann einfach warten, bis die alten wiederkommen.
Richtig. Das ist so wie mit Klamotten eigentlich, mit so Modetrends. Irgendwann kommen die Dinge wieder. Irgendjemand greift die dann raus, findet irgendwie den Source Code auf einer alten Diskette oder so und dann geht's weiter.
Hast du schon mal überlegt, Geschichten zu schreiben?
Ich? Noch nicht. Aber sollte ich vielleicht.
Ja.
Okay. Ja. Weiter. So, das sind die Untoten.
Genau.
Ich finde zwei wunderschöne Untote.
Ja, wir leben auf ewig weiter.
In unseren Herzen.
Sowieso.
Und auf irgendwelchen Disketten. Ja. Doch,
News.
Das ist unser Vermächtnis an die Zukunft. Our Instant Messenger und Lotus Notes.
Wenn wir so lange in die Vergangenheit geguckt haben, was passiert denn heutzutage so?
Ja. Was passiert denn so? Erzähl doch mal.
Was passiert
denn
so? YouTube hat die... Das habt ihr bestimmt gesehen, hat alle Blender-Videos mal so aus Versehen gesperrt.
Und warum?
Tja, es gibt so ein paar, also sie haben das alles schön aufgeschrieben und sie sind jetzt auch wieder online. Mhm. Und anscheinend, die Blender Foundation hat gesagt, tja, also es ist ein ziemlich großer, ein verhältnismäßig großer Account, der aber gesagt hat, ja, wir wollen eigentlich kein Geld mit unseren Videos machen. Und das ist halt irgendwie nicht so der Standard. Also Sobald du irgendwie halt so ein paar tausend Subscriber hast oder so, klickst du normalerweise auf das Ding, wo du sagst, ja, und jetzt will ich noch ein bisschen Geld machen. Das heißt, du erlaubst halt irgendwie YouTube der Werbung davor zu schalten und bekommst dann irgend so einen Prozentsatz von Klicks. Wenn YouTube Geld macht, bekommst du halt auch ein bisschen was davon ab. Die Blender Foundation, weil sie halt so Open Source und bla und blub, haben sie gesagt, ja, nee, wir wollen kein Geld machen. Und irgendwie hat das wohl dazu geführt, dass mit einem neuen Subscription-System, was YouTube ausgerollt hat, dass irgendwie alle Videos in ein State gesetzt wurden, wo sie nicht mehr angezeigt wurden. Und dann haben sie sich halt beim Support gemeldet und der Support hat dann auch gesagt, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Geben wir an unseres nächstes Level weiter.
Genau, und dann hat das so ein Momentchen gedauert, bis alle Videos wieder online waren. Weil ich nehme an, es ist halt auch so ein richtiger Edge Case, den halt vermutlich niemand so genau ausprobiert hat, weil halt alle diese größeren Channels, die halt irgendwie Werbung schalten können, halt auch einfach Werbung schalten.
Mit unseren 13 Subscribern wären wir auch noch nicht reich, oder?
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, mit 13 Subscribern bist du noch nicht mal, darfst du noch nicht mal Werbung schalten oder so.
Ich glaube auch bei 1000 Subscribern ist
es. Ja, also irgendwie so bei 1000 Subscribern und da brauchst du aber auch zusätzlich noch irgendwie Watchtime.
Was ist ein Watchtime? Achso, das ist dieses, dass du im Monat bezahlst oder was?
Zeit, die Leute tatsächlich auf deinen Videos verbracht haben. Brauchst irgendwie eine gewisse Anzahl pro Monat, dass du überhaupt irgendwie
monetarisieren darfst.
Ja, das haben sie irgendwie geändert und irgendwie 1000 Subscriber oder irgend sowas. Ja. Okay. Genau, das ist zum Beispiel passiert.
Okay, lustig.
Oder
und die sind jetzt umgezogen auf PeerTube.
Genau, die sind auch auf PeerTube, genau. Wenn ihr diese komischen
Video. Das war's, Blender.
Video.blender.org.
Und das ist PeerTube, das war dieses Torrent Video Dingens.
Ja,
die hat das Decentralized Federated Video Plattform.
Mit Blockchain.
Genau. War da Blockchain mit drin?
Ich glaube nicht.
Powered by.
Das mit Blockchain war, glaube ich, DTube, wenn ich das richtig in das Erinnerung habe.
Das ist DTube.
Genau.
Das ist irgendwie
basierend auf diesem, wie heißt das? Wo er Mastodon und so drauf aufbaut, dieses Subscription offene Standard-Dingsi.
Okay, aber irgendwie sehe ich immer nur 8 Videos. Oder haben die wirklich nur 8 Videos?
Das ist eine gute Frage.
Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ich glaube das irgendwie auch nicht so ganz, aber vielleicht haben sie einfach nicht mehr.
Vielleicht haben sie gerade mal angefangen.
Ja,
aber
einfach nicht alles. Du
meinst jetzt PeerTube oder?
Ja, das PeerTube.
Auf PeerTube.
Nein, du siehst wahrscheinlich nur 8 Trending.
Ja,
die
aber
suchen für dich einfach die most trending topics raus.
Aber bei Recently Added sind die gleichen. Also keine Ahnung.
Ups.
Jan.
Nein, bei mir nicht.
Echt nicht? Bei mir sind tatsächlich beides mal die gleichen, sind halt anders gemischt, aber es sind die gleichen. 100%ig die gleichen, Mann.
Ups,
jetzt habe ich Big Bug Bunny angeguckt.
Hören Sie auch heute, wie wir auf Videoseiten rumklicken. Das bestes Podcast-Material, glaube ich, oder so.
Bei Local sind auch die 8 nur anders gemischt. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Ist ja auch, glaube ich.
Crazy. Du musst dir wahrscheinlich einen Account machen, ansonsten funktioniert
wo
das einfach.
Wo kann ich mir einen Account machen? Ich kann nirgendwo auf Account machen klicken.
Login.
Hä, wo denn?
Da ist ein riesen Login-Button. So ein orangener.
Rechts, links?
Links, über dem Video Trending Recently Added Local, da oben drüber ist ein Login-Button.
Ja, aber ich glaube, da musst du auf PeerTube gehen und nicht auf Splendor-Dingsy. Weil das ist ja so mit diesem Federation, das video.blender.org ist halt eine Instanz von PeerTube, die von Blender gehostet wird und das PeerTube ist dann halt eine Instanz, wo du dich auch einloggen kannst und so. Nehme ich jetzt mal an.
Also meins sieht so aus. Keine Ahnung, Mann.
Ja, ist auf jeden Fall gut, sagen Leute. Okay. Vielleicht. Bestimmt. Ist ja Open Source und so. Es muss gut sein.
Wunderschön gut. So. Ja gut, dann ist so. Also es, also ich denke auch, dass es funktionieren kann, wenn du dein Zeug selber hostest und dann mit diesem Federation quasi auch ein bisschen bei dem Streaming unter die Arme von den anderen gegriffen bekommst. Weil das ist ja, glaube ich, die Idee, oder? Dass es nicht nur alles auf einen Server hämmert, sondern halt so verteilt.
Wobei ich glaube, dass ihr Hauptargument ist halt, dass es halt dezentral ist und darum
besser.
Halt nicht so wie bei YouTube halt irgendwie.
Wo die dann einfach sagen, okay, ja, gibt's halt keine Videos mehr für euch.
Eine Company sagen kann so, lol, nop, dein Content wollen wir nicht. Und du kannst einfach hingehen und sagen, ha, ich hoste halt
meinen eigenen Content.
Genau, ich hoste meinen Content halt. Ja, genau. Und wenn er dann halt so richtig illegal ist, dann wirst du dann halt verklagt über das Rechtssystem. Also du kannst halt trotzdem nicht machen, was du willst, aber du kannst halt Dinge hosten, die eine Firma wie YouTube halt einfach hingehen kann und sagen kann, das gefällt uns einfach nicht.
Ja, weil, also wo sie dann einfach das Hausrecht wirken lassen
genau
können.
Genau, und das kannst du darüber halt aushebeln und sagen, tja, dann mache ich jetzt halt mein eigenes halt YouTube.
Okay. Genau. Und was ist das nächste? Podcast? Wir podcasten ja auch über YouTube. Müssen wir uns da jetzt eine Runde schlecht fühlen? Nee, oder? Nö.
Ich glaube auch
okay.
nicht.
Alles klar, nice.
Wir haben ja
Google
auch
hat jetzt
Icecast.
Ah, stimmt. Das, so. Das, genau, die Leute, die coolen Leute benutzen den Icecast-Stream.
Genau. Genau.
Google is a little bit late to the game now.
Genau. Sie haben jetzt gemerkt, so, Podcasting ist das neue heiße Ding. Und haben sich jetzt auch einen Podcast klein gebaut. Vielleicht machen sie das wie bei den Messengern und es gibt jetzt alle 1,5 Jahre einen neuen Podcast-Player. Könnte sein. Also sie hatten, glaube ich, auch schon einen. Ich habe den auch schon mal.
Echt?
Hatten sie
Google,
nicht irgendwas?
Nein.
Hatte Google
nein.
nicht was?
Nein.
Ich dachte, ich hätte schon mal irgendwas auf meinem Android benutzt, was so von Google war und so.
Vielleicht hatte dir irgendein Handy-Anbieter da schon einmal einen Podcast-Catcher drauf installiert, vielleicht hat Sony oder sowas gemacht oder
das
so.
Das kann natürlich gut sein. Wobei, seit ich benutze halt dieses BeyondPod, wo man zwar auch ein bisschen Geld dafür zahlt, aber es hat halt genau diese Features und genau diese Settings, die ich halt haben will und brauche. Und dann habe ich halt irgendwie einmal den ein bisschen Geld in den Hut geworfen, ist auch nicht super teuer. Und seit da benutze ich halt das. Und ja, aber Google hat jetzt auch einen Podcast-Client und es ist irgendwie aktuell habe ich so das Gefühl, es sprechen irgendwie wieder alle über Podcast. Es ist irgendwie so voll das Hype-Ding.
Schöne Grüße aus der Filterblase.
Das stimmt. Habt ihr auch dieses Podcast?
Habt ihr auch dieses Podcast? Genau. Und heißen die auch alle irgendwie irgendwelche lustigen Namen und dann mit Cast am Ende.
Cast. Genau. Cast
Antennapod.
Antennapodcast. Ich habe Antennapod habe ich auch. Antennapod. Das ist okay. Der funktioniert.
Ja.
Funktioniert vor lange schon.
Ja, das ist echt oder auch okay. Den habe ich auch mal eine Zeit lang ausprobiert. Das hat halt einfach so ein paar der Settings, die ich irgendwie. Es geht vielleicht mittlerweile oder es ging vielleicht auch damals schon, aber in BeyondPod war mir halt einfach so vom User-Interface und so einfach klar, wo ich die Dinge einstellen muss, die ich einstellen wollte.
Bei Einstellungen, Mann.
Bei Einstellungen. Oh no.
Das war zu einfach.
So irgendwie mit Auto-Downloads und wann welche Dinge gelöscht werden sollen und so ein Kram. Das ging da irgendwie einfach einfacher und
ist ja auch okay, du hast ja damit jemanden irgendwie seine Arbeit unterstützt. Ist ja auch in Ordnung.
Und ist ja, so ein bisschen Vielfalt schadet ja auch nicht.
Ich denke auch. Es dürfen nicht alle das Gleiche benutzen, weil dann wird es quasi am Ende scheiße.
Genau.
Jeder braucht seine Nische. So, genau, Google Podcast hat schon mal jemand runtergeladen?
Nö.
Nein.
Aber es.
Braucht man das?
Weiß ich nicht. Ich finde es interessant, dass sie sowas machen, dass sie es auch irgendwie gemerkt haben. Aber ob das dann so, ich meine, der Apple Podcast Client ist ja irgendwie auch nur so meh, maximal.
Also
redest du von iTunes?
Nein, die haben ja auf dem iPhone gibt es ja tatsächlich so ein Podcast-Client-App.
Stimmt, Ding, ja, ich erinnere mich dunkel. Ich habe gerade kein iDevice in Reichweite. Ja,
ich habe da mal so ein bisschen drin rumgeklickt und es war auch nur so, ja, und ich habe auch noch niemand gehört oder gesehen, der gesagt, tja, ist der beste Podcast-Client, den es so gibt, benutzt den. Ja, und jetzt hat Google halt einfach nachgezogen und gesagt, ja, wir bauen jetzt halt auch so einen Podcast-Client. Das mal wird sich zeigen, ob der irgendwas taugt, ob der irgendwie sich
im Play Store hat der Google Podcast-Client, diese Podcast-App, nur 3,4 Sterne.
Also sie macht wohl noch nicht mal automatisches Runterladen von neuen Episoden und das ist ja schon echt
panisch. Ja, das ist halt echt schwach.
Ups, das macht mein Antennapod aber auch nicht mehr. Ich muss allerdings zugeben, ich habe noch nicht wirklich nachgeguckt, ob es
ja,
vielleicht
macht
auch
das
an
aber,
mir oder
also
meiner Einstellung
das
liegt.
Also das gleiche Ding hatte ich auch, habe ich mir gedacht so, ach naja.
Bestimmt so ein Setting, was man halt irgendwo...
Das, genau, kann man bestimmt in den Settings machen oder so. Vielleicht sollte ich Björnpod nehmen, weil man das einfach wo es klar ist, wo das steht.
Ja, soll ich dir sagen, wo es ist? Es ist bestimmt unter Einstellungen.
Okay, ich gucke da mal nach, das ist eine gute Idee, da habe ich
mir
jetzt noch nicht geschaut. NQ from front, headphone disconnect, Bluetooth reconnect, rewind skip time.
Genau, das war halt so ein bisschen mein Problem, ne?
Keep skipped episodes, nee.
Du kannst
hier
halt
NQ downloads. Hier update interval or time of day. Da kann man es machen. Aber ich glaube, der macht das nur ab und zu. Und da ist der gerade halt in Stromsparmodus oder sowas und dann macht das halt nicht. Automatic Download hier. Und hier ist eigentlich alles da. Achso, ich habe einen Wi-Fi-Filter. Naja, keine Ahnung. Also kann man bestimmt irgendwo in diesen Einstellungen einstellen.
Findet man bestimmt irgendwo. Geht bestimmt. Tja.
Ja.
Gut, kommen wir zu vielleicht ein bisschen cooleren Sachen, die man auch so benutzen will.
Erzähl mal.
Python 3.7 ist
was
da.
Ist Oh, Python 3.7. Was ist denn das Neue bei Python 3.7?
Was ist denn das Neue? Also irgendwie...
Was ist denn das Killer-Feature?
Das Killer-Feature sind wohl die Dicts, die jetzt endlich sortiert bleiben. Irgendwie.
Echt? Du brauchst nicht extra sorted Dicts oder was? Aber wie funktioniert das? Wie weiß er, wie
die Nein, die Insert Order ist preserved. Also wenn du ein Dict machst und dann Dinge einfügst, dann ist es garantiert, dass sie in der Reihenfolge sind,
wie du sie eingefügt hast.
Und vorher war es wohl so,
random,
dass es nicht garantiert war.
Nee, das war nie garantiert, aber alle haben gewusst, dass es quasi so ist.
Es war zwar, glaube ich, meistens so, aber es war halt nicht unbedingt.
Du hattest da zwei Möglichkeiten. Einmal Sorted Dicts, quasi ein extra Ding, was voll blöd war zu benutzen. Und zweites Ding war einfach als JSON rausrendern mit Sort Keys. Und dann war es auch immer sortiert. Aber dann war es halt nicht so sortiert, wie du es wünschst, sondern halt nach Name. Ja, aber ist doch cool, wenn es das jetzt automatisch das Richtige macht.
Ja, und halt
bei Python 3.6 gab es ja dieses tolle String-Formatting. Ich habe mir auch ein bisschen was von Python 3.7 wie sowas erhofft. Irgendwas richtig Cooles, wo man so denkt so, boah, ist cool.
Tja.
Ah, Built-in Breakpoint? War das das? Ja, Breakpoint. Das ist super nice. Das kam erst mit 3.7. Das ist ein cooles Feature. Du kannst nämlich jetzt einfach sagen, Breakpoint, Klammer auf, Klammer zu, und dann macht dein Breakpoint. Und das ist nicht mehr dieses Import PDB, PDB Set Trace, sondern einfach nur Breakpoint.
Stimmt.
Das ist sehr nice. Das ist sehr, sehr cool.
Das ist super.
Warte, kann ich hier mal dazu machen. Können alle direkt benutzen und ist total entspannt.
Ja, also weil alle, die auf
Python 3.7 sind, also quasi
gehen können,
niemand.
Nicht, und alle, die noch irgendwie so auf Python 2.7 rumhängen, die.
Ah, die sind, da ist eh nichts mehr.
Die zu haben halt einfach verloren.
Nee, ist doch so. Also Leute, die jetzt noch Python 2.7 benutzen, shame on you.
Ja,
wegen euch echt geht das Internet nicht weiter.
Das ist nicht okay. Nicht okay.
Nicht okay, genau.
Einfach mal upgraden.
Genau. Python, wenn dann direkt auf Python 3, also mindestens 3.6, ja. 3.7 ist schon cool mit Breakpoint und so. Python 3.6 mit String Formatting best. Bestes, wo gibt's auf der ganzen Welt. Plus eins und Like von mir.
Genau. Das okay. ist super.
FreeBSD.
FreeBSD.
Das, yes. FreeBSD. Das hätte auch hätte zu Untoten der Woche. Dass die immer noch was machen, nachdem die jetzt hier ihre internen Problemchen noch haben.
Ich weiß gar nicht. FreeBSD, es gibt doch diese Statistik irgendwie, wie viel Prozent des Internet irgendwie von welchem OS gepowert wird. Und FreeBSD ist da, glaube ich, immer ganz weit vorne dabei. Weil so Netflix und sonst so ein paar große irgendwie. Ja. Naja, auf jeden Fall gibt's wo ich auch schon mal gesagt habe, dass ihr die RCS ausprobieren könnt, gibt's jetzt die 11.2, ist jetzt hier, so mit neuem.
Was kann das Cooles? Erzähl mal das Killer-Feature von 11.2.
Das Killer-Feature. Mhm. Das D-Watch ist ganz nett. Habe ich mir...
Okay, was kann das?
Benutze ich zwar irgendwie selber nicht so richtig, aber das ist so...
Das ist so wie D-Trace, oder?
Ja, genau. Anders. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das halt so ein Wrapper um D-Trace herum, um so in laufende Binaries reinzuschauen und so. Mhm. Und das sind, wenn man auf der Plattform halt irgendwie entwickelt, ist das super cool. Dann so ein bisschen halt das übliche neue Clang-Version, neues OpenSSL, weil das alte hat vermutlich Bugs und Security Issues.
Das neue wird so wahrscheinlich hat. Das gleiche Ding haben, nur anders.
Genau, das OpenSSH wieder mal ein bisschen nachgezogen. Wenn man das mit GUI benutzt, dann hat es irgendwie eine neue KDE-Version und eine geupdatete GNOME-Version.
Ja. Okay, also nicht so richtig super pornomäßig.
Nichts Spektakuläres, aber halt so. Was halt auch heißt, man kann es einfach installieren und es geht halt nichts kaputt. Ist auch schon ganz nett. Wenn es halt immer so
riesige... Wenn sich nichts ändert, kann auch nichts kaputt gehen.
Genau, wenn sich halt nur so kleine...
Das ist ein guter Ansatz.
Wenn sich nur so kleine Dinge ändern, ist die Chance, dass man das installiert und das ganze System fliegt auseinander, halt immer so klein.
So ein bisschen so wie, also Gegensatz von Ubuntu. Genau. Wo dann quasi einfach immer alles explodiert. Aber alle wissen es, deswegen ist okay, kannst aber neu installieren. Ja, jo. Was gibt's hier noch?
Dann, genau, einmal ausnahmsweise nicht amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, sondern deutsche Wissenschaftler.
Deutsche Wissenschaftler, was haben die herausgefunden?
Genau, und zwar haben sie herausgefunden, wie man diese Tracking-Pixel defeated, schlägt.
Ja.
Wegmacht. Und zwar geht's darum...
Was haben sie einen Edding in ihrer Schublade gefunden, oder?
Nee.
Wie haben sie diese Tracking-Pixels weggemacht?
Sie haben... Na, hier, mein Link ist rumweg geeditiert worden. Ich habe hier das Toolkit auch verlinkt. Sie haben da irgendwie so ein bisschen Python-Code, glaube ich, geschrieben, wo man dann die gescannten Dokumente wieder durch, ich glaube, die PDFs dann durchrattern lassen kann. Und diese Tracking-Pixel dann wieder...
Ah, das geht auf quasi, wenn du es eingescannt hast, wenn du diese
genau,
PDFs ausgedruckt hast und die dann einscannst wieder.
Genau, vielleicht noch kurz für Kontext, also wenn man mit gewissen Druckern, auch nicht ganz allen, aber mit den meisten sowas ausdruckt, dann hat's halt in einer Ecke, hat's halt so fast unsichtbar fürs Auge halt so, ich glaube gelbe Pixel.
Gelbe Punkte, ja.
So gelbe Punkte und die sind halt in einer bestimmten, die sind halt bestimmt angeordnet und daraus kann man dann so ein Muster machen und das in diesem Muster kann man dann halt wieder Daten kodieren. Und da stehen dann, was steht da so genau drin? Das schreiben sie, glaube ich, von welchem Drucker und so eine Zeit und so, wann das ausgedruckt wurde. Und jetzt, wenn man, sagen wir mal, in so einem Office arbeitet oder so und dann möchte man irgendwas leaken oder so, nehmen wir jetzt mal so rein hypothetisch an, dann druckt man
muss
sich
muss halt. Man, nicht möchten, das ist, hat hier nichts mit möchten
genau, zu tun. Genau, muss man.
Weil man ist quasi der Gesellschaft es schuldig, diese Informationen
genau.
Rauszubringen.
Dann druckt man das irgendwie aus und dann ist man halt so ein Corporate Environment und so und dann hat man irgendwie beispielsweise sein Badge, um zu drucken oder so. druckt das aus, dann hat es diese Pixel drauf, dann scannt man das ein und zu Hause und schickt das irgendwie an einen Journalisten seines Vertrauens. Und der publiziert das dann einfach. Und dann kann sich halt jeder diese Pixel anschauen und kann genau herausfinden, wer hat wo
wann
das ausgedruckt, und damit ist halt auch sehr klar, wer das ausgedruckt hat, weil man hat ja mit seinem Badge ausgedruckt. Oder man musste sich irgendwie einloggen, oder man weiß halt von welchem Computer und wer da eingeloggt war. Und das ist halt uncool. Und die haben da so. Also einerseits haben sie irgendwie noch undokumentierte Dinge gefunden, die da wohl mit reinkodiert wurden.
Mehr verschiedene Tracking-Pixel-Verfahren, oder?
Ja, oder irgendwie so. Und mehr Informationen, glaube ich. Ich das richtig.
Also es gibt quasi jede Firma macht diese Tracking-Pixel so ein bisschen anders. Und die haben quasi verschiedene Mechanismen halt gefunden, die was klar ist, also nicht wirklich gefunden, und 4 undiscovered Patterns, also quasi andere Encodings. Und interessant auf jeden Fall.
Genau. Ja, im Artikel steht auch, also ziemlich alle Druckerhersteller machen das, außer Brother, Samsung und Tektronix, wovon ich jetzt noch nie gehört habe, aber die
Brother und Samsung auch nicht.
Anscheinend nicht. Die sehen so aus, als würden sie keine, vielleicht machen die aber halt auch irgendwas anderes, was noch nicht bekannt ist. Weiß man halt nicht so genau.
Die Sache ist ja, ich glaube, diese Tracking Pixel werden nur drauf gemacht, damit die gelbe Farbe leer geht. Und immer wieder gelbe Farbe nachkaufen muss.
Die Druckerhersteller.
Hat gar nichts mit diesem Tracking zu tun. Ja, die sagen, ja, ist Tracking. Klar, wir müssen leider auch deine gelbe Farbe schon wieder alle.
Die Druckerhersteller sind zur NSA gegangen und sagen, können wir nicht mal so ein paar Tracking Pixel draufmalen? Können wir mehr Druckerfarbe verkaufen? Voll gut. Und
NSA so nice.
NSA so, ja.
Wet
klar.
Dream.
Genau. Es werden immer wieder mal Leute enttarnt über diese Pixel. Darum ist das, glaube ich, schon nicht nur gelbe Farbe, die verbraucht wird. Ja. Genau. Und dann habe ich hier noch das Toolkit verlinkt, was sie gebaut haben, wo man
deine eigenen PDFs widen kannst.
Genau, und was es irgendwie macht, ist einerseits es nimmt die Pixel weg und macht irgendwie zusätzliche Pixel, dass es unlesbar wird, so dass man nichts mehr auslesen kann aus diesen Dingen. Sollte man sich im Hinterkopf. Kann man ja vielleicht mal brauchen.
Also ich denke so, Plattformen, die solche Leaks annehmen, also zum Beispiel irgendwelche, was gab's da? WikiLeaks, gibt's immer noch?
Mhm. Ja.
Da gibt es auch irgendwelche anderen Plattformen und halt auch solche journalistischen Plattformen, die sollten.
Heise bietet auch eine, ja. Mhm.
Genau, die sollten solche Sachen dann einfach direkt mit einbinden. So dieses Framework einfach dazwischen schalten, direkt beim Upload, irgendwelchen Quadtrack machen, damit das auch gar nicht zu irgendwas Problematischem kommen kann. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Und quasi technische Möglichkeit jetzt bereitgestellt, das ist schon eine gute Sache.
Genau. Das ist sicher der richtige Ansatz, hat das halt einfach auch, dass wenn man als Journalist oder so diese Plattform anbietet, dass man das halt einfach auch dran denkt und sich darum kümmert.
Genau, dass man.
Wenn der das irgendwie leakt, halt irgendwie, ja, das vergisst.
Ja, genau. Oder wenn er sich damit auch gar nicht technisch so weit auskennt, man darf das ja nicht vergessen, welche Leute quasi an irgendwelchen Stellen überall sind.
Genau, und dann sollte das die Plattform halt vielleicht einfach unterstützen, wenn es technisch schon möglich ist. Das stimmt. Also yay für deutsche Researcher.
Yay, Deutsch.
Das wäre ja quasi ein positiver Upload-Filter.
Das stimmt. Aber der filtert nur die bösen Sachen weg.
Ja, eben. Also ein
das sagen alle.
Der Positives tut.
Halt Positives dann auch wirklich für den Uploadenden.
Mhm.
Im Gegensatz zu für diese omnipotente Masse, die ihr Rechte verwaltet von irgendwelchen Künstlern oder so. Ja, also ich finde es cool. Sehr, sehr gut. Okay. Was haben wir hier? Als nächsten Punkt.
BitTorrent.
BitTorrent wurde verkauft. Ich muss mich erst wieder daran erinnern, dass BitTorrent ja eine Marke und eine Firma ist und nicht einfach nur quasi dieses Protokoll. Jedenfalls diese Firma, die haben zum Beispiel auch BitTorrent Sync. Ich glaube, das kommt auch von denen. Die BitTorrent Incorporated. Die wurden jetzt gekauft von von Made a Deal to Sell to Justin Sun, the founder of the Cryptocurrency Tron. Habt ihr schon mal von der Cryptocurrency Tron gehört?
Bestimmt.
Ich nicht. Jedenfalls hat er quasi, keine Ahnung, mit seinem ICO wahrscheinlich 500 Supermillionen Euro gemacht und hat damit einfach Bitcoin gekauft. Das sind die auch hinter uTorrent, also die uTorrent Client mit dieser, keine Ahnung, das ist so ein typischer Windows Client, glaube ich. Genau. Der ist auch von der BitTorrent Inc. Und jetzt gekauft worden und keine Ahnung. Also, ich finde es ein bisschen komisch, weil ich weiß nicht genau, was es soll. Also, was.
Ach, was ist das Businessmodell?
Warum kauft man, genau.
Ja.
Womit ich glaub, verdienen die Geld?
Mit uTorrent haben die Werbung gemacht, haben die quasi Werbung gemacht in ihrem Client. Und links war dann so ein Banner oder so, wo dann Werbung lief. Und mit BitTorrent Sync hatten die, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube irgendwie ein Service-Modell oder so. BitTorrent Sync. Resilio heißt es jetzt. Ist es immer das Gleiche? Ich weiß es gar nicht genau. Oder hieß es nicht BitTorrent Sync? Oder war das eine andere Firma? Ach, keine Ahnung. Vielleicht ist es eine andere Firma gewesen.
Da hat sie auf jeden Fall, ich glaube, wenn jemand mit einer Cryptocurrency so viel Geld verdient hat und dann sowas Dubioses wie die BitTorrent Incorporated kauft, da hat er eine relativ fixe Idee im Kopf, was er damit anfangen will.
I have a plan.
Ja.
Und zwar BitTorrent on Blockchain.
Ich würde sagen, er hat uTorrent. uTorrent ist einer der meistbenutzten BitTorrent-Clients. Und also das fällt ja eh nicht auf, wenn der BitTorrent-Client ein bisschen mehr CPU verbraucht. Ja?
Ach so, ja, na klar.
Weil, ja, der macht halt diese BitTorrent-Dinge und dann verbraucht er halt ein bisschen CPU, ja.
Ich finde das eine gute Überleitung zu den Docker-Images, die genau das Gleiche machen. Und
ist es vielleicht der gleiche Typ?
Ja, ist vielleicht der gleiche Typ. Und zwar hat der hat zwar hier nur, die sagen, die haben nur, $90,000 gemacht mit
die hätten lieber ein ICO machen sollen mit der Idee.
Genau.
Das dann, sie verkaufen, die Idee verkaufen, direkt Token, 200 Supermillionen einbringen und dann müssen sie so einen Quatsch selber machen.
Genau. Und zwar, was sie gemacht haben, ist, sie haben halt so 17 Images auf dem Docker Hub published. Und
aber
die
nicht
haben halt
irgendwelche, sondern die hießen dann irgendwie wie irgendwas, was die Leute haben wollen.
Genau, die hießen dann irgendwie so ein MySQL oder so und dann installiert man sich halt ein MySQL und dann läuft dann da halt auch ein MySQL-Server drauf. Nur leider ist halt im Hintergrund haben sie dann noch irgendwie, ich weiß gar nicht, für Monero haben sie dann Coins gemeint.
Ja, Monero ist ja dieses, was relativ gut auf dem CPU noch funktioniert oder so. Das ist auch das, was in den ganzen JavaScript-Quatsch mit drin ist. Also wenn du auf so eine Webseite gehst und dann wird auf einmal der Computer super heiß, dann liegt es nicht unbedingt nur an dem JavaScript, was versucht, irgendwelche Skripte zu laden oder so, sondern tatsächlich kann es auch ein Bitcoin-Miner sein, der dann deinen Computer warm laufen lässt.
Tja, also keine Ahnung. Was halt ein bisschen bedenklich ist, wie lange die Leute bei Docker Hub gebraucht haben von, es hat ihnen jemand gesagt, hey, ist vielleicht nicht so cool, bis sie den Account gelöscht haben und die Images irgendwie runtergenommen haben.
Das ist besorgniserregend, ja.
Ja, anscheinend wurden sie halt mehrfach darauf hingewiesen, dass dieser Account halt solche Images hochlädt. Und sie haben halt einfach gesagt, ja, ups.
Ups, keine Ahnung, was wir da aus Versehen reingebaut haben in unser Docker-Image.
Das sind gar nicht wir, das
das kommt von Upstream. Das,
ja, genau. Und es halt, also ich meine, ja, es ist kein Problem von Docker an sich halt. Ist halt, ich meine, mit Debian-Paketen und so hast du genau das gleiche Problem. Wenn du ein Debian-Paket installiert kannst, ist es halt im Prinzip alles nachinstallieren und Services starten für dich und so.
Ja.
Ist halt so ein generelles Problem, dass du den Leuten halt irgendwie vertrauen musst, die deine Software paketieren. Und ob sie das jetzt in Debian-Paket paketieren oder ob sie das in Docker-Container paketieren.
Ja, also die Sache ist, bei Debian gibt es natürlich auch immer die offiziellen Quellen, genauso wie bei anderen Distributionen. Aber dann gibt es halt auch sowas wie Aura bei Arch Linux, des User Repositories oder ein NPM, wo jeder sein Schild hinwerfen kann oder den Python Package Index. Das sind ja alles Sachen, wo halt irgendwelche Randoms irgendwie ihren Source Code hingeworfen haben und du installierst quasi random Shit aus dem Internet. Und naja, ist halt, muss man halt sich immer bewusst sein. Du hast offizielle Quellen, denen du gegebenenfalls mehr vertraust als irgendwelchen Typen im Internet.
Ja. Und ich meine, wenn Docker Hub als offizielle Quelle halt irgendwie versagt, solche Images zu removen, dann ist das halt, ja, wirft das halt kein gutes Licht auf die Docker-Leute. Und das ist halt ein bisschen schade. Weil bei den Debian-Leuten habe ich da halt nicht so Bedenken, weil, ja, das halt einfach noch nichts passiert. Und
ja.
Und ich gehe jetzt halt mal davon aus, dass wenn man das bei denen melden würde, dass irgendwie so ein Debian-Paket irgendwie zusätzlich, also erstens mal gehe ich halt ein bisschen davon aus, dass die da auch auf die Pakete halt mal draufschauen, bevor sie die in die offiziellen Quellen aufnehmen und so, dass da mehr als jemand draufschaut und dass, wenn dann halt jemand meldet, so, ja, dieses Debian-Paket installiert halt ein bisschen mehr als es sollte, dass dann halt auch reagiert wird und ja.
Wenn du irgendwie, das könnte man sich natürlich wünschen.
Ja, aber zumindest ist halt noch nichts rausgekommen, dass das jemand mit Debian-Paketen macht. Und bei Docker ist es halt rausgekommen und es ist rausgekommen, dass sie 8 Monate lang das irgendwie ein bisschen wegignoriert haben. Das ist halt nicht so geil.
Das stimmt. Das halt, ja. Und was ist, hat jetzt Docker irgendwie angekündigt, dass sie jetzt irgendwas anders machen wollen oder so?
Ich habe nichts gesehen, dass sie
groß. Sie haben es doch jetzt entfernt. Was meinst du?
Das ist halt auch so.
Ja. Muss reichen.
Muss reichen.
Genau.
Das ist genauso wie, keine Ahnung, du hast irgendwie einen Computer mit 3 Millionen verschiedenen Viren drauf, machst einen Virenscanner drauf, hast ein paar Viren entfernt, das muss reichen.
Muss reichen.
So, jetzt sauberer als vorher.
Das ist korrekt, sauberer als vorher. Aber ja, das sind, ja. Aber das haben wir ja alle, diese ganzen App Stores und diese ganzen anderen Sachen, wo halt irgendwelche Leute immer ihren eigenen Krempel hinpushen können, ohne dass es halt viel über quasi viel draufgeschaut wird, ist natürlich immer ein Problem. Ja.
Und dass Leute dem dann halt irgendwie einfach so voll vertrauen und sagen, ja, cool, installiere ich mir jetzt einfach mal so.
Mhm, ja, also ich meine, ist halt ja okay, wenn man Firmen, ja.
Ja, ist ja okay, wenn jeder sein Kram einfach publishen kann, dann muss es aber halt irgendwie auch so sein, dass die Leute das Gefühl haben, so, okay, das hat es halt irgendjemand im Internet gepublished und wenn du es halt irgendwie so von Docker Hub runterlädst, macht es halt so einen offiziellen Eindruck und dann schaust du halt auch irgendwie nicht so genau hin, als wenn du das irgendwie von irgendeinem Rando vom Blog runter kopierst und mal ausführst. Dann schaust du das halt irgendwie vielleicht genauer an. Tja.
Na gut.
Alles kaputt.
Alles kaputt, immer
schon
alles
wieder
kaputt.
Google.
Genau.
Was? Noch mehr Google?
Ich hab mir einen neuen Google Chromecast gekauft. Den,
tust du sowas?
Was, den Ultra oder so.
Ultra Chromecast?
Genau.
Ist ja viel krasser Ultra als normaler Chromecast, oder?
Genau. Und was der krass gut kann, ist fremden Leuten sagen, wo ich wohne.
Das fände ich jetzt ein bisschen, weird, aber
voll das geile
Feature. Jeder hat halt seine Fetische, würde ich sagen.
voll das geile Feature. Und zwar gibt's ja einerseits gibt's diese Chromecast und dann gibt's auch noch dieses Google Home. Das sind diese Lautsprecher, Alexa von Dinge. Google.
Ja, Google Alexas.
Google Alexas, genau. Und die Dinger sind halt ja irgendwie mit dem Wi-Fi verbunden und Google macht dieses Wi-Fi Location Dingsy, wo sie halt irgendwie alle Wi-Fis kategorisieren und wenn du ein Android-Phone hast und du Wi-Fi siehst und du GPS anhast und so, dann wird das an Google übermittelt und die bauen halt dann so eine Karte und wissen ziemlich genau, wo welches Wi-Fi ist. Ja. Mhm. Und jetzt hat sich halt rausgestellt, dass diese Devices im lokalen Netzwerk halt diese Informationen haben und dass man die halt auch aus diesen Devices ziemlich einfach rausbekommt. Und zusätzlich kommt dann halt noch dazu, dass man über Web und so, haben sie so eine kleine Demo gebaut, wo man halt wenn man einfach auf eine Webseite geht und die connectet sich dann über, ich glaube, JavaScript oder so, sucht sie dann halt lokal dein Netz ab. Mhm. Und weil die Dinge halt keine Authentifizierung brauchen oder irgendwas, um die Information rauszurücken, findet sie das dann halt und kann das an die Webseite weiterleiten und dann kann man ziemlich genau alle diese Devices lokalisieren. So. Voll gut als Feature. Okay. Und Google hat gesagt, also der Security-Forscher, glaube ich, der das gefunden hat, ist irgendwie Google gesagt, gemeldet und die haben gesagt, ja, works as intended.
Funktioniert genau so wie geplant.
Genau, und dann ist er zum diesem Krebs on Security-Typen gegangen und gesagt,
Brian Krebs, Mann.
Genau, der Brian.
Ja. Den macht er nicht auf Security Now? Ist das nicht der Typ?
Nee, das ist der.
Weiß ich nicht.
Ein anderer Typ.
Okay, na egal, weiter im Text.
Ja,
das ist Steve Gibson.
Ah, genau, ja.
Gut. Und ja, der hat dann nochmal mit Google geredet und dann haben sie gesagt: Ja, vielleicht ist es ja doch. vielleicht ist es ja doch ein Problem.
Nee, aber. Also kein Problem, sondern eher ein unintended special feature, was gegebenenfalls Menschen doch nicht benötigen.
Ja, was man halt vielleicht einfach nicht so ganz will und sie wollen es jetzt fixen oder haben es gefixt, bin ich jetzt gerade gar nicht sicher, was da der genaue Status ist, aber es ist halt so wieder mal so, ja, all diese IoT-Geräte vielleicht in separates Netzwerk werfen und irgendwie von außen und innen so viel wie möglich einfach rundherum feiern wollen, wenn man sich nicht selber in den Fuß schießen will.
Ja, du darfst einfach dem Zeug nicht vertrauen, dass du das Richtige machst.
Ja,
genau. Ach Quatsch, ich hab doch nichts zu verbergen.
Okay, fair.
Na dann.
Dann ist in Ordnung, glaube ich. Das läuft bei dir.
Sehr gut, ich bring dir sonst mal so einen Chromecast mit. Ich habe noch einen hier rumliegen, weil ich habe mir ja jetzt einen neuen gekauft.
Nee, der findet dich, das ist überhaupt kein Problem. Er findet deine Wohnung.
Genau, aber es ist auch so wieder so ein bisschen schwach von Google, dass sie irgendwie, wenn man ihnen schon sagt, dass es ein Problem ist, dann haben wir so ein, ja, works as intended.
Ist es da nicht eigentlich so ein typisches GDPR-Ding? Also wo quasi personenbezogene Daten aufgenommen werden, ohne dass du dafür deine Einwilligung gegeben hast?
Das ist wahrscheinlich eine längliche Diskussion, ob das jetzt wirklich schon personenbezogen ist oder nicht.
Deine Information, wo du wohnst?
Naja, aber das ist ja nur indirekt die Information, wo du wohnst. Das ist nur der Standort des Geräts.
Hm. Aber der Standort des Geräts ist ja schon auch deine Wohnadresse.
Ja, muss ja nicht deine Wohnung sein, kann ja auch.
Kannst das Gerät ja auch im Büro stehen haben.
Ja,
das stimmt schon, aber es ist potenziell eher Home, halt, wie heißt das Ding, HomePod?
Okay, ja. Das ist kein Office-Pod.
Ach, komm schon.
Ja.
Kein Office-Pod, sorry. Ja, also ich denke, es ist da schon gegebenenfalls ein Problem. Aber die haben ja ganz viele andere Probleme. Also Das ist, glaube ich, eher so ein Upsi.
Upsi.
Naja, immerhin.
zu den anderen Dingern, wo sie ganz offensichtlich deine Daten verkaufen, ohne dass du dafür quasi, dass du da okay gesagt hast.
Naja, auf jeden Fall.
Ja, bei dem Google Podcast Client kann man übrigens nichts abonnieren, ohne nicht in den Einstellungen aktiviert zu haben, dass der App- und Web-Suchverlauf in deinem Google-Konto gespeichert wird.
Echt?
Der Google Podcast Client ist also ein Datensammler und Profilschärfer und kein guter Podcast Client. Lass die Finger davon.
Also hier eine Nicht-Empfehlung von uns.
Ja, also nach 2 Minuten rumgeklicke. Das ist schon erschreckend.
Also hast du dann gesehen, dass du quasi nichts abonnieren kannst?
Naja, genau, ich kann nichts abonnieren. Ich habe immer oben, ich kriege immer oben den Hinweis, wenn du personalisierte Empfehlungen basierend auf dem Verlauf deiner gehörten Titel erhalten möchtest, aktiviere Web- und App-Aktivitäten.
Aber du willst ja gar keinen personalisierten Quatsch haben.
Genau, dann mache ich schließen und ich habe den Podcast immer noch nicht abonniert. Klicke ich wieder auf Abonnieren, kommt wieder der Hinweis. Klicke ich auf Einstellungen, lande ich halt in der Web-Konsole zu meinem Gmail-Konto, wo ich die Web- und App-Aktivitäten aktivieren soll. Ihre Aktivitäten auf Websites und in Apps von Google werden gespeichert, einschließlich Suchvorgängen.
Nein.
Nein. Genau, dann klicke ich auf Nein, danke und ich habe den Podcast immer noch nicht abonniert.
Wunderbar. Oh, das, mein Ding, fucking Google, wie heißt es, Google News oder sowas, die haben es auch kaputt gemacht. Das war so gut damals und jetzt ist es einfach nur noch Müll. Wie heißt es, news.google.com? Das war meine Anlaufstelle für Weltnachrichten. Und jetzt ist, ich kann noch nicht mal mehr, wenn ich auf die Seite gehe, komm ich immer auf die amerikanische Seite und ich muss immer meine Language and Region umstellen auf Deutsch. Und also man kann es nicht mehr personalisieren. Vielleicht muss ich da auch irgendwie keiner meinen Suchverlauf eingeben oder so ein Quatsch. Aber ich will nicht. Ich will einfach nur die News sehen für Deutschland zum Beispiel. Oder die, und dann halt so ein paar Stichworte. Aber das kann man auch nicht mehr. Das ist alles verschwunden. Huren. Gottverdammte Huren.
Echt tragisch.
Das ist echt scheiße. Es gibt The Old News oder sowas, so wie The Old Reader. Wo einer auch quasi ein Projekt gestartet hat, was wo er Google News nachgebaut hat, das alte. Mal gucken, ob ich das jetzt finde. The Old Genius. TheOldGenius.com ist quasi das alte Google News. Leider kann ich da auch noch keine Sachen personalisieren, ohne dass ich meine ganzen Daten abgeben muss. Und das ist auch schon wieder ein bisschen traurig. Aber naja, kommt bestimmt noch. Ich verlinke das hier mal kurz. So, ja, aber das ist echt, also warum? Die sollen einfach aufhören, wie so ein perverser Stalker einfach immer dich nach deinen Daten zu fragen.
Daten sind das neue Gold.
Ekelhaft.
Seit gestern.
Ekelhaft. Google, pfui. Nicht machen. Mann. Okay, was haben wir hier? Pub gegen Fortnite.
Genau, ich dachte, ich nehme hier auch mal noch
News, viele Dinge.
News rein für die jungen Leute.
Die junge Zielgruppe. Erzähl doch mal, was ist denn ein PUBG?
Ein PUBG. Es steht für Player Unknowns Battleground und ist ein Battle Royale Spiel, was vor, sagen wir mal, ein halb Jahr echt? Vielleicht so ein bisschen Hype war und Fortnite ist jetzt so das, was jetzt so gerade der Hype ist. Und es sind halt beides Battle Royale Spiele. Das heißt, man hat so ein man droppt irgendwo auf der Map, sammelt so Dinge ein. Es gibt so einen Kreis, der immer kleiner wird und der letzte, der halt überlebt hat, gewonnen.
Okay.
So. Halt das
gibt es bei PUBG und bei Fortnite auch, oder?
Genau. Und das ist halt dieser Battle Royale Spielmodus. Und die haben die PUBG Corporation hat dann halt Epic verklagt, die das Fortnite entwickeln. Und gesagt, ja, das ist aber eine Kopie.
Ist das Gleiche.
Ist das Gleiche, weil es halt, der gleiche Game Mode, also es ist nicht ganz klar.
Also es ist so wie Captain, als hätte jemand gesagt, genau, das wir haben Capture the Flag erfunden.
Genau, also wir haben Capture the Flag erfunden, wir versuchen jetzt irgendwie Capture the Flag zu lizenzieren oder
alle Leute, die Capture the Flag Spiele machen, werden erschossen.
Ja.
Und verklagt von unseren,
so ungefähr.
Mit das, Worten erschossen von unseren Lawyers.
Das wäre halt irgendwie noch interessant gewesen. Sie haben jetzt die Klageleiter wieder zurückgezogen. Es wäre irgendwie noch interessant gewesen, weil die Spiele sind halt wirklich sehr verschieden. Also wirklich, was halt gleich ist, ist der Spielmodus. Das ist halt so ein Capture the Flag. Das ist halt wie, wenn du bei Capture the Flag dann halt sagst, ja, es ist aber so eine Art Gegenstand, den du halt irgendwie einsammelst und in deine Base zurückträgst und du kannst andere Spieler blockieren und abschießen oder so. So, wir haben das lizenziert. So, was? Das macht halt irgendwie nicht so viel Sinn.
Übrigens, wir haben Team Deathmatch lizenziert.
Genau, wir haben so Team Deathmatch erfunden. So, ja.
Ja, und seitdem darf man nur noch Counter-Strike spielen.
Genau. Und die haben jetzt das wieder zurückgezogen.
Schade eigentlich. Nee, eigentlich ist besser. Weil, stell dir vor, dann sagt irgendwie so ein Judge sagt dann, oh ja, das macht total Sinn für mich. Kein Problem.
Ja.
Ich mache jetzt mal einen Präzedenzfall. Ist jetzt so.
Genau, ist jetzt so. Alle so, oh, snap. Ja, das war echt blöd. Und so ist, glaube ich, schon in Ordnung. Dass sie selber eingesehen haben, das ist eine dumme Idee. Okay.
Gut. Kurzer Rundumschlag aus der Politik-Ecke.
Erzähl doch mal. Themen. Was gibt's aus der Politik?
Schleswig-Holstein. Da oben die.
Die von der Wartekante, oder?
Die oben Mitte.
Oben Mitte. Okay.
Politisch jetzt oder?
Nein.
Geografisch.
Geografisch natürlich.
Geografisch.
Geografisch oben rechts ist auch echt die beste geografische Beschreibung. Zum Glück ist die Erde nicht irgendwie eine Kugel oder so. Naja.
Genau, die machen jetzt Open Source. Die rollen das auf, was München durch erfolgreiche Lobbyarbeit von Microsoft eingestellt hat, setzt oder Schleswig-Holstein fort oder führt es jetzt für sich ein. Sie wollen 100% auf Open Source setzen.
100%?
Ja, wo alles dahin migrieren. Das wird spannend. Hoffentlich kriegen sie es möglichst gut durchgezogen. Es ist
wie
halt
viele
alles
Jahre haben die dafür eingeplant, für die Migration?
Das weiß ich nicht. Es ist halt viel in Assoziation mit dieser Initiative Public Money, Public Code. Mhm. Und vor dem Hintergrund, dass Microsoft sich ja immer mehr mit Open Source brüstet, kann man natürlich auch gespannt sein, wie weit sie dann mit diesen Initiativen natürlich auch solche politischen Bestrebungen hier entgegenkommen. Mhm. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mit den Produkten, wo sie sich eben ins Rückgrat der Infrastrukturen fressen, dass sie da zurückhaltender werden.
Mhm. Ich verlinke hier einfach mal Public Money, Public Code.
Ja, das ist immer wieder ein guter Link, definitiv.
So. Puh. Okay, das heißt, da gibt es mal wieder noch ein, quasi eine.
Genau, in Dortmund läuft die Diskussion ja auch. Es gibt also noch viele hoffnungsvolle Vorgänge, die in die richtige Richtung gehen.
Sehr, sehr gut. Ich finde das wunderbar.
Es ist auf jeden Fall im Interesse des Steuerzahlers.
Ich denke auch. Irgendwas, was für die Allgemeinheit dann auch zur Verfügung gestellt wird, wenn es quasi Open Source ist, wenn Anpassungen gemacht werden, wenn Sachen verbessert werden, finde ich eine wunderbare Sache.
Es ist einfach halt zu hoffen, dass es irgendwie sehr gut läuft, weil dann ist es halt so ein Präzedenzfall für andere.
Ja, genau. Und es fällt vor allem für andere ja direkt was ab. Also wenn da erfolgreich Standardsoftware für Verwaltungsfälle eingeführt wird.
Genau. Ist ja nicht so, dass nicht alle Bundesländer genau die gleichen Probleme hätten.
Wie sollte das denn sein?
Nee.
Aber das heißt ja nicht, dass man sie nicht verschieden lösen kann, ne?
Ja, das stimmt. Da haben wir auf jeden Fall Erfahrung.
Genau, man muss es sich ja nicht zu einfach machen.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Einfach ist ja langweilig. Genau, und da kann man sich gar nicht so richtig einfach. Schön selbst drin verwirklichen. Nicht was, einfach?
Was gab es bei der EU als trauriges Gegenbeispiel?
Ein trauriger Tag für das freie Internet und Europa war der 20. Juni. Mhm. Wir haben ja des Öfteren drüber gesprochen gehabt, dass da die Abstimmung zum Thema Uploadfilter und Linkabgaben lief. Und sie ist ganz knapp angenommen worden. Der Artikel 13 mit der neuen Copyright-Richtlinie soll kommen. Von den Christdemokraten angeführte Mehrheit mit 13 zu 12 Stimmen.
Gott verdammte Huren.
Also wirklich knapp. Es ist jetzt zum Glück noch nicht alles verloren. Deswegen verlinken wir direkt auch nochmal neben dem Artikel auf Telepolis, der das zusammenfasst von dieser Abstimmung. Julia Reda mit einem Hinweis auf die Save Your Internet Initiative, wo nochmal gesagt wird, was man jetzt tun kann. Am 20. Juli soll das im Europaparlament abgestimmt werden, ob diese Gesetzesinitiative auch zu Wege gebracht wird. Bis dahin hat man dann jetzt noch die Möglichkeiten, aktiv zu werden, wieder den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder auch das erste Mal und Parlamentarier bzw. deren Büro anzurufen und sie davon zu überzeugen, dass es nicht im öffentlichen allgemeinen Interesse ist, hier einigen verirrten Verlagsleuern zu entsprechen und obskure Upload-Filter und Linksteuermechanismen zu installieren. Ein kleiner Lichtblick ist auch ein Artikel auf Heise von heute, der es darstellt, dass sich die Front regt, dass da immer mehr Aufmerksamkeit drauf kommt und dass es auch schon jetzt einige Unternehmen gibt, die sich regen und sagen, das sind einige verirrte Rechtspolitiker und die dahinterstehenden Lobbyisten, die hier als kleine Minderheit sehr lautstark ein Gesetz auf den Weg bringen, was die Umstände für sehr viele Menschen in der EU ändert. Mhm. Und die Verbände aus der Medienwirtschaft und Verwertungsgesellschaften stützen natürlich diesen Kurs. Auf der Gegenseite sind es aber natürlich die großen Internetkonzerne, Mozilla selbst als nicht Konzern, sondern als Foundation. Foundation, genau. Die dagegen halten und versuchen da jetzt eine Initiative genügend laut zu platzieren. Mann. Wir rufen alle auf, sich daran zu beteiligen. Im Logbuch Netzpolitik, da gab es auch die letzte Folge, die haben das auch nochmal sehr schön aufgedröselt und die schicken ja ihre Einhornstandarte oder wie sie sie nennen. Schließt euch den an, das Widerstand lohnt sich. Muss man einfach sagen. Und ist notwendig, ist unbedingt notwendig.
Erst so tolle Sachen von der EU und jetzt wieder beschissene Sachen von der EU. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Erst DSGVO und dann sowas. Ist doch scheiße.
Das ist ganz spannend, die One Final Note in dem Artikel von der Julia Reda zu lesen, weil sie schreibt ganz klar, are you frustrated to have constantly fight and defend your digital rights? Da sagt sie, ja, bin ich auch, aber das ist alles kein Grund, jetzt auf die EU zu schimpfen und die EU dafür zu schlecht zu reden, weil tatsächlich kommen diese obskuren Gesetzesinitiativen und diese krassen Gesetze, die das so in die falsche Richtung einschränken, immer von den Lagern, die gegen EU sind, die euroskeptisch sind, die Right-Wing-Partys, also von den rechten Flügeln der Parteien, es sind tatsächlich nie die pro-Euro sind. Und deswegen wäre es unfair, die EU dafür wirklich verantwortlich zu machen. Die EU wird hier als Vehikel missbraucht, aber es sind letztendlich nicht die Europa-Enthusiasten, die so Zeug auf den Weg bringen.
Das ist nicht meine EU. Ich möchte die gute EU. Ja.
Genau, das wollen wir alle und deswegen müssen wir kämpfen.
Das hilft alles nichts, oder?
So ist das.
Man muss dafür kämpfen, was man möchte. Aber kämpfen ist anstrengend.
Und vor allem auch mit möglichst vielen Leuten drüber reden. Und ja,
das kriegen wir hin.
Das in die Breite tragen.
Ein bisschen frustrierend, aber Lichtblick immer noch. Es kann noch werden. Ist ja schon, es war ja schon ein paar Mal solche obskuren Sachen, wo sich dann aber die Front relativ weit aufgebäumt hat, um das zu kontern. Und das ist eine gute Sache. Sehr, sehr gut. Kämpft für das, was ihr wollt und gegen das, was ihr nicht wollt. Sehr, sehr gut. So, was haben wir hier? Wir haben keine Themen dieses Mal. Oder waren es unsere Themen?
Wir haben jetzt,
ich glaube,
wir haben so viele Themen in den News gehabt, dass wir thematisch sehr breit aufgestellt sind heute. Ja, außerdem ist 10:30. Ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt Lesefu machen.
Erzähl. Wer hat hier Bash is not SH?
Ich.
Erzähl mir mehr.
Genau, Bash ist nicht SH. Wenn ihr so Skripte schreibt, dann schreibt sie vielleicht nicht in Bash, wenn ihr nicht explizit sagt, okay, ich brauche dieses und dieses Bash-Feature unbedingt. Weil es hat halt einen Vorteil, wenn ihr das für die SH schreibt, dann ist es halt auch portabel. Und nicht jedes System hat halt eine Bash. Ich meine, Debian ist beispielsweise, glaube ich, Dash, die Standard-Shell.
Das stimmt.
Viele dieser Unix, diese BSDs, ist Bash nicht mit dabei. Standardmäßig, also man kann es fast überall nachinstallieren, aber ich meine, warum für irgend so ein kleines Skript eine Bash installieren, wenn es nicht wirklich gebraucht wird?
Ja, also das geht tatsächlich viel darum, dass nicht alle Computer immer den großen Hammer benötigen und alle eure Skripte vielleicht auch cooler sind, wenn man die so schreibt, dass die halt nicht diesen ganzen Quatsch benötigen. Und POSIX ist die einzige Wahrheit im Shell-Programmieren. Und dann, wenn man quasi immer so anfängt als Shebang BinSH, dann sieht man direkt, wo man überall gedacht hat, oh, das ist aber voll portabel. In Wirklichkeit ist es das nicht.
Genau. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass man irgendwie ein Skript für die Bash schreibt, wenn man das tatsächlich braucht. Aber ganz viele Skripts sind dann einfach so, haben so zwei, drei kleine Bashism-Sachen drin, auf die man eigentlich locker verzichten könnte und dadurch gewinnt man, also man verliert nicht wirklich was, außer dass man halt vielleicht irgendwie so ein oder zwei Kommandos oder ein, zwei Dinge ein bisschen anders strukturieren muss, aber dafür läuft es dann halt irgendwie auf fast allen Systemen einfach so.
Zum Beispiel auf Nixos.
Beispielsweise auf Nixos.
Dass man da nicht erst die Bash, den Interpreter umschreiben muss, damit es dann funktioniert, weil User bin Bash oder bin Bash gibt's halt nicht immer überall. Oder BinSH, was dann aufs Versehen eine Bash sein soll, gibt's auch nicht überall. Denkt an die anderen Leute. Schreibt nicht nur für euch. Genau. Schreibt für alle. So wie Schleswig-Holstein. Ja, also Bashisms, ich denke, darauf kann man immer wieder mal hinweisen, weil Leute wissen gar nicht, dass die Bash nicht so portabel ist, wie sie denken. Und Bashisms sind all diese Dinge, die ganz Bash-spezifisch sind. Und da gibt es einen Artikel in irgendeinem Wiki von irgendeinem Typen und der fasst die alle mal zusammen, alle Bashisms und auch, glaube ich, wie man die ersetzt. Genau, zum Beispiel eins von den großen Dingen, die nicht in allen Shells drin sind, sind zum Beispiel Arrays. Die sind aber auch ein bisschen shit in Bash, von daher kann man ganz oft auch drauf verzichten. Was noch gibt, weiß ich nicht. Was noch so ein typisches? Achso, die For Loops. Also mit so zwei Klammern, das ist auch typische Bashism. Die zwei eckigen Klammern, aber das ist in den meisten Fällen braucht man das auch nicht. Also zweieckige Klammer für einen Test. In den meisten Fällen ist es einfach vollkommen Quatsch, das so zu machen. Und was haben wir sonst noch so? Plus, plus, minus, minus. Ja, das kriegt man vielleicht auch noch so hin. Ja, genau. Also das, genau, ich, hier ist dieser eine Wiki-Artikel, der das mal kurz zusammenfasst, was alles Bash ist und was alles nicht Bash ist. Wo ist es hier? Da. Überblick. Bash ist. Bash ist. So. Wunderschön. Okay. Ja, also ich, wenn ihr speziell auch im Firmen- und Umfeld oder sowas unterwegs seid und dort dann mehr als irgendwie ein Shell-Skript geschrieben hat, was mehr als 3 Zeilen beinhaltet, dann kann man sich auch schon überlegen, die geschriebenen Skripte mit Shellcheck zu testen. Und Shellcheck ist quasi sowas wie, weiß ich gar nicht, was ist das vergleichbar mit Lint?
Linter?
Ja. Genau, ist mit bei Python PyLint oder Lint, genau. In Ruby gibt es
kein auch. Test, sondern tatsächlich einfach ein Linting.
Genau. Mhm. Und das ist relativ cool. Was ein bisschen shit ist, ist, dass es in Haskell geschrieben ist und dann erstmal eine Million Haskell-Dependencies nachzieht. Aber man kann ja nicht immer alles haben.
Dependencies, da sind die Leute ja eh gewohnt, weil JavaScript hat Dependencies immer, viele.
Das,
Dependencies sind überall.
Also wenn du keine Dependencies hast, dann ist dein Skript falsch. Da fehlt dann irgendwas. Ist doch so, wenn NPM nicht benutzt, dann bist du einfach so ein komischer Freak, der irgendwie alles mit der Nadel auf der Festplatte draufschreibt, mit der magnetisierten Nadel, ja. Genau so ein Freak bist du dann. Du brauchst mindestens 10 Dependencies von irgendwelchem Krempel. Und das am besten alles pinnen. Alles am besten auf die Version pinnen, weil dann hassen euch alle Maintainer. Ist so. Die am besten aufs Patch-Release pinnen.
Wie ich mich beliebt mache.
Genau. Und? Wie macht man sich noch so beliebt?
Indem man einfach ein Jerk in Open Source ist. Aber den Link habe ich hier nicht reingefügt.
Wer hat denn den da reingefügt? Tja. Jetzt kommt's raus.
Oh. genau. Das ist ein Artikel von einem Typen, der das What-Video gemacht hat. Vielleicht erinnert
was
ihr euch
das,
noch.
Was ist das What-Video?
Das ist das Video, wo er so Features in, ich glaube, in Ruby.
Also JavaScript-Features.
Und JavaScript Ruby? Zeigt Ruby? Uns. Ja, Epic, der Talk, also es ist irgendwie ein Lightning-Talk, sind irgendwie 4 Minuten. Und er zeigt, glaube ich, die erste Minute zeigt er so 2 Dinge in Ruby und der Rest ist dann irgendwie, die anderen 3 Minuten oder so sind dann in JavaScript, wo er so sagt, was passiert, wenn ich hier ein Array plus ein Object mache? Und was passiert, wenn ich die 2 Dinge, wenn ich ein Object plus ein Array mache? Und was passiert, wenn ich irgendwie ein String plus eine Zahl mache? Und was passiert, wenn ich ein String minus diese Zahl mache? Und so, ja.
Ja. Wunder, das ist Wunsch. Der Typ von Destroy All Software, wo wir vor ein paar Folgen auch darauf hingewiesen hatten, dass es die Screencasts, die er auf seiner Website hatten verkauft, kostenlos gab.
Genau.
Genau. Das ist schon cooles Zeug, was er da aufzeichnet.
Der ja. Typ, und das ist ich glaube, wir haben established, das ist ein cooler Typ. Und er hat jetzt so einen coolen Blogpost geschrieben und er hat sich da mal eine E-Mail von Linus Torvalds genommen. Und die auseinandergenommen und gesagt, ja.
Das ist voll böse.
Eigentlich kann man das, eigentlich kann man die ganze E-Mail halt einfach umschreiben, hat sie irgendwie ungefähr halb so groß geschrieben, mit dem gleichen Inhalt und halt irgendwie ohne, dass man,
Leute vielleicht, aber ohne, ich meine, es ist Linus Torvalds, du erwartest von dieser Person, dass der das so macht. Ja.
Ja, aber es ist halt so.
Natürlich ist er ein Arschloch, aber alle wissen es. Und deswegen ist es okay.
Ich weiß halt nicht, ob es deswegen okay ist. Und er zeigt halt einfach so auf, so, ja, weißt du, man kann seinen Punkt halt auch rüberbringen, ohne ein Arschloch zu sein. Es geht halt.
Außer du bist Linus Torvalds. Ich denke, das gehört zu dieser Person dazu immer noch.
Ja, aber es ist halt irgendwie trotzdem nicht okay und der maintaint halt irgendwie
ist
so.
Nicht okay,
so,
aber lustig.
Ja, es ist halt schon unterhaltsam, aber ich weiß nicht, ob das Linux weiterbringt. Weißt du, was
ich meine? Kannst doch einfach keinen Scheiß bauen beim Linux-Kernel.
Ja.
Okay, okay, ja. Ich denke,
ich weiß nicht denke, so genau, ob man vielleicht nicht weiterkommen würde, wenn man halt konstruktiv kommunizieren würde.
Aber über was würden wir dann reden?
Aber ja. Aber ich gebe dir natürlich recht, ich finde es auch immer bisschen lustig, wie Linus Torvalds halt ausrastet über halt irgend so einen kleinen Scheiß, wo er vielleicht technisch ja möglicherweise ja sogar recht hat, aber man sich halt denkt, ja, Junge, reg dich halt ab. Ja. So schlimm kann es gar nicht sein.
Nee, so schlimm kann es nicht sein. Und das, also aufregen in einer E-Mail, ja, das ist ja das, ja. Das ist einfach so, das Aufregen nur irgendwie, weiß ich nicht, im Internet.
Ja.
Ja, schon lustig. Ja, das stimmt. Man kann bestimmt alle Sachen vorher nett schreiben, aber nur, also, außer du bist Linus Torvald. Ich würde genau sagen, das ist fair.
Ja, er nimmt halt dieses E-Mail auseinander und schreibt halt oben und zeigt halt, ja, wie man konstruktiv und halt den Punkt irgendwie, dass etwas Scheißes halt trotzdem noch stark rüberbringen kann, ohne dass man irgendwie Abzüge in seiner Message machen muss, sondern, ja. Genau, könnt ihr euch durchlesen, ist ein toller Blogpost. Und der letzte ist Podcast on Floppy Disk, das von Auphonic, die wir, glaube ich, auch immer noch benutzen, um unsere Audio-Files ein bisschen besser klingen zu lassen. Und da geht es um den Codec 2. Und der Codec 2 ist ein Audio-Codec, der hart darauf optimiert ist, auf Sprache. Und bei so wenig wie möglich Bits pro Sekunde. Also es hat da Speech Examples mit irgendwie 700 Bits pro Sekunde. Und das ist dann halt signifikant kleiner. Also sie haben hier so ein Beispiel, wo es irgendwie das WAV-File ist irgendwie 1,3 Megabyte. Und das kleinste mit dem Codec 2 encodete File ist dann irgendwie noch 200 Kilobyte oder so. Was halt schon massiv ist. Und sie haben da so ein paar Files und also gewisse Dinge klingen mit dem Codec 2 echt schlimm. Es ist wirklich auch nur auf Sprache optimiert. Das heißt, sobald du Musik hast, sie haben auch so ein Musikbeispiel drin, was halt echt lustig klingt. Also man kann die Musik noch so erkennen, aber es ist halt keine Musik mehr.
Man kann es quasi so erraten.
Genau, ist halt weg. Und was es jetzt neuer, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt, ist das WaveNet. Und das ist auf dem Decoder drauf mit neuronalen Netzwerken herauszufinden, eigentlich was es eigentlich war. Das heißt, du kannst noch tiefere Bitraten fahren. Und es klingt aber immer noch ganz okay. Und sie haben unten von den Research-Papern die Beispiele und die klingen, also der Unterschied zwischen einfach Codec 2 und Codec 2 mit dem WaveNet-Decoder, also es ist echt erstaunlich, wie gut das klingt bei irgendwie sehr, sehr tiefen Bitraten. Und ja, die Conclusion ist dann halt, mit diesem Ding könnte man ungefähr eine Stunde Audio halt auf so eine Diskette.
Auf eine Diskette. Das kennen die Leute ja gar nicht mehr. Auf einen Speicherknopf.
Genau, auf einen Speicherknopf. Tja. Und den Blogpost und dann auch die Papers verlinkt und so ein bisschen Details, wie das alles funktioniert. Sehr spannend.
Cool. So. Was haben wir hier noch? Das waren unsere Lesefuhr. Ich habe dieses Mal kein Lesefuhr. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, dass ich so schlecht vorbereitet bin. Aber manchmal ist es so.
Gut, aber wenn du dich so schlecht fühlst, vielleicht hast du ja was zum Mimimin.
Oh, das hatte ich heute schon. Dieses fucking Google News. Warum? Warum machen sie immer Sachen kaputt, die gut waren? Ich verstehe es nicht. Und es ist so traurig. Ich fand es toll. Ja.
Weiß ich nicht, weil wegen Geld? Vielleicht.
Aber was, wie machen sie Geld damit, dass es weniger Leute benutzen?
Ja, bist du dir sicher, dass es weniger Leute benutzen, nur weil du es nicht mehr nutzt?
Oh, du meinst, ich bin keine primäre Zielgruppe oder was?
Oh, jetzt hör mir auf. Das wollte ich jetzt so direkt nicht ausdrücken, aber.
Vielleicht bin ich besonderer Special Snowflake und brauche meinen eigenen speziellen Editor von.
Hast du auch Snowflake Millions to Pay?
Nee. Wie viele Millionen Snowflakes? Wie viele Millionen Snowflakes sind in einem Schneeball?
Alle?
Nee, nur eine Handvoll maximal. Aber wie viele Millionen sind es?
Ja, aber eine Handvoll sind ja eigentlich alle.
Schneeflocken sind in einem Schneeball. Okay, das Internet sagt, wie schwer ist Schnee? Wissenswertes über Schnee. Akkumulierte Schlagswerte. Wie viele Flocken? Oh, viele Flocken sind fast unsichtbar. Schneefamilie bei Animal Crossing. Winterreifen. Also, kann ich jetzt nicht so schnell finden.
Tja.
Wenn du fest genug drückst, sind sie auch keine Schneeflocken mehr.
Ja, aber wie viel waren es denn mal?
Tja. Scheiße. Das ist eine gute Frage. Du kannst ja
ich
das.
Viele. Relativ
du kann,
viele.
Du kannst ja das aufs nächste Mal herausfinden. Es gibt bestimmt ein Paper dazu. Mhm. Es gibt zu allem Paper, glaube ich.
Spätestens bis einer es geschrieben hat.
Ja. Und wenn es keins gibt, dann weißt du, was du zu tun hast, dann kannst du ein Paper schreiben.
Das ist echt, also zu dieser Suchanfrage gibt es einfach so viele verschiedene Themen. Ich glaube, Google ist sich nicht ganz sicher, was ich will. das merkt man dann so. Das ist einfach so absurd verschiedene Sachen irgendwie bei ein Rezept Schneebälle von Rubina und Winterspiele die Schneeflocke mit Biber Berti und seinen Freunden.
Aber ich meine, dass Google nicht weiß, was du willst, ist es ja auch keine Überraschung. Google weiß ja auch nicht, was du von Google News wolltest. Also.
Ach, stimmt, weil ich meine Suchanfragen nicht speichern hab lassen. Deswegen gibt's mir noch schlechte. Wie viele?
So. Wollen wir sonst mal zu Picks kommen, wenn du nicht herausfindest, wie viele Schneeflocken?
Wie viel wiegt eine Schneeflocke? Dann kann man es einfach hochrechnen. Gewicht einer Schneeflocke.
Ich mach mal mit den Picks weiter.
Mach mal mit den Picks weiter. Du kannst das dann als letztes picken oder so.
30 mal 10 hoch minus 6 Gramm wiegt eine Schneeflocke.
Ich pick ein Video, was ich aus dem Artikel über die YouTube-Blogs von Blender gefunden habe. Und zwar 7 Habits of Highly Effective Artists. Und wie der Titel sagt, spricht er eben einer davon, was er so herausgefunden hat, wie man sich effizient damit auseinandersetzt, bei gestalterischen Dingen effektiv zu bleiben. Und er hängt halt daran auf, dass er eine Wette abgeschlossen hatte, 1000 Likes in etwas zu bekommen, wo er schlecht drin ist. Und was er dann getan hat, um gut genug zu werden, um Likes zu bekommen. Ist ganz unterhaltsam anzuschauen. Macht Spaß. Mhm.
So. Bin ich dran? Ich bin immer noch bei diesem, wie viel wiegt so ein Schneeball?
Nee, erzähl uns mal, was Airclone ist.
Okay, Airclone. Airclone ist ein wunderbares Tool, was ich erst gefunden habe. Man kennt ja immer nie alle Sachen. Und manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Der Ingo hat gesagt, Airclone habe ich schon vor lange, beste Sache. Airclone ist ein Programm, mit dem man von dem lokalen Computer einfach in irgendeine Cloud rein ersinken kann. Und das ist genau das, was ich gebraucht habe für unsere Podcasts, damit ich die direkt hochladen kann. Weil dieser fucking Nextcloud Client ist ein scheiß Trash. Und diese Webseite crasht auch ab und zu beim Hochladen. Und das ist beides keine Option. Und dieses Airclone hat, mit dem habe ich einfach gesagt, Airclone, diese Datei in Nextcloud in den Ordner rein, fertig. Und das war einfach die beste Experience. Und jetzt kann ich sie sogar umbenennen. Davor ging es nämlich nicht in diese scheiß Webseite. Also viel zu anstrengend. Und deswegen, Airclone ist mein Pick für dieses Mal. Das kann zum Beispiel hier in die Nextcloud pushen, auf Box, Ceph, IBM COS S3, OpenDrive, PutIO, SFTP, WebDAV. Beste Sache.
Also Wunder. Ziemlich alles, was man sich, glaube ich, so vorstellen kann.
Ich denke, ja. Und genau, es bietet dann für alle dann so eine vereinheitlichte CLI und dann kann man dort einfach sagen, bitte einmal in die Richtung pushen und dann ist es da oben. Und das ist schön. Man kann sogar, glaube ich, Sachen mounten, also du kannst so eine Cloud mounten mit AirClone und dann kannst du endlich GCFS machen. Verschiedene Clouds, verschlüsselt, zusammen gemacht in einem Braid 6. Ja, bald. Okay, ja, genau, das war mein Ding.
Sehr gut.
Jetzt mache ich mal weiter hier.
Dann schreibst du so ein Shell-Script für GCFS.
Ja, ist ja quasi schon alles fertig. Man muss ja noch die Sachen zusammenstecken.
Ja, genau, man muss ja nur noch das Shell-Script schreiben, dass das so zusammenglut. Dann bist du fertig.
POSIX-Shell, schön mit Shell-Check nochmal drüber. Läuft.
Sehr gut. Mein Pick ist messages.android.com. Mhm. Und zwar kann man wohl mit diesen Android, also für WhatsApp gibt es das ja auch, dass man irgendwie so im Web-Client Leute zutexten kann, weil man mit Tastatur halt einfach schneller schreiben kann als so auf dem Smartphone. Und anscheinend gibt es das auch für die Messages App auf Android. Gibt es halt auch
so ein Web. Das ist die Messages App auf Android.
Das ist die offizielle, die App, die Messages heißt von Google, die auf irgendwie.
Was ist das? Was ist diese Messages?
Das ist eine. Das
die SMS App.
Also, wenn du deine.
Die SMS App.
Ja, wenn du deine Standard-SMS App nicht geändert hast, dann ist das die.
Alles klar, okay.
Android
Messages. Bei mir heißt die Messaging. Ist es eine andere?
Ach, du fragst Sachen.
Ich habe jetzt aber auch kein Vanilla Android. Ich habe jetzt hier dieses andere Ding.
Dieses
Lineage.
Android. Ja, es kann sein, dass es, dass du dann nicht, dass du,
dann habe ich noch was anderes.
Du hast, glaube ich, die Stock aus
die
Android. Die Messaging App ist, glaube ich, die Stock Android App. Und Android Messages ist halt die Stock Android, Google Android SMS.
Ja, ist auch Stock, aber nicht ganz Stock.
Ja.
Wunderbar.
Also, ja, ist auf jeden Fall so eine SMS-App. Und auf jeden Fall, ich wusste gar nicht, dass das auch geht, aber da gibt es halt wohl auch so eine Webseite, dann kannst du halt auch so einen QR-Code scannen und Leute so zu texten über SMS.
Geil. Ist schon
voll gut. Also wenn jemand über SMS irgendwie zutexten muss, weil die meisten Abos ja irgendwie so ein unlimited SMS irgendwie haben und man das eh nicht braucht, kann man es vielleicht mal für sowas benutzen und jemanden einfach per SMS zutexten.
Voll Spam. Weil SMS haben wir immer noch eine andere Priorität, ja.
Dann kann man einfach mal so 200 SMS so zack, 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 zack auf der Tastatur. Ist schon gut. Schon ein geiles Feature. Und die Messaging-App Messages App.
Was könnte, jetzt?
Ja, die das halt kann.
die das kann blaue. Die blaue Nachrichten-App.
Genau, die blaue Nachrichten-App. Telegram?
Nicht Telegram, die andere blaue.
Ja, die andere blaue, ja.
Google blau.
Lass mich nachschauen, was ich hier noch für blaue kann Messaging. Signal? Meinst du Signal? Signal ist auch eine blaue.
Kann sein, ja.
Voll verloren.
Es gibt so viele blaue Messaging-Apps.
Genau, ich glaube, die sind alle blau. Die sind echt alle
entweder blau oder grün.
Ja.
Zum Beispiel Hangouts.
Voll lame.
WhatsApp, grün. Was soll ich noch? Threema hat 3 grüne Punkte. Ich weiß nicht, ob das schon als grün zählt.
Nein, das ist ein schwarzes Logo.
Okay, das ist klar, schwarz. Was haben wir hier noch? Messaging, grün. Was habe ich jetzt noch für krasse Dinger? Ich glaube, den Rest habe ich gelöscht.
Conversations ist auch grün.
Was ist Conversations?
So ein XMPP.
Ah, okay. Also entweder grün oder blau. Ich glaube, das ist quasi.
Das ist, glaube ich, eine Anforderung, wenn du eine Messaging-App schreibst.
Ja. wie soll die Farbe von deiner Messaging App sein?
Grün oder blau?
Grün oder blau.
Choose wisely.
Ja, das wird dein Pfad dann vorherbestimmen.
Genau. Ja. Ist mir nur so aufgefallen, dass das auch geht. Und ich weiß nicht, ich war jetzt noch nicht in die Verlegenheit gekommen, jemand per SMS zuzutexten, aber falls ich das mal machen muss, werde ich das definitiv so machen. Und dann mein
was passiert, wenn ich mit dem WhatsApp einlogge, Teil versucht dieses Ding anzumelden?
Vermutlich nicht
viel. Couldn't scan code. Ja.
Funktioniert so, nicht. So ungefähr das wird passieren, nehme ich jetzt an. Viel mehr.
Ein bisschen lame, ich habe mir das cooler vorgestellt. Vielleicht habe ich jetzt das Internet gecrackt.
Ja.
Versuch's nochmal.
Ich denke nicht, dass das funktioniert, aber.
Nee, passiert nichts.
Genau. Und dann mein zweiter Pick ist Upgraded my Raspberry Pi Heatsink for only 6 cents. Und das ist ein Bild, das müsst ihr euch selber anklicken, aber es verlinkt. Okay. Genau, und dann haben wir hier noch Voice, Audiobook-Abspielprogramm.
Sehr, sehr schön. Ist es denn wirklich besser? Ich denke, es klappt sogar, ja.
Es ist Kupfer, es leitet.
Ich denke, dass aber die ja. Übertragung an den Flächen ist jetzt. Die stehen ja auch so ein. Bisher haben wir ja auch so ein. Vielleicht müsste schon funktionieren.
Ich glaube, es funktioniert schon so ein bisschen, aber es ist nicht so.
Aber ich finde, es sieht cool aus.
Ja, sieht halt lustig aus, das ist mehr so. Als das ist effektiv. Also, wenn du ernsthaft irgendwie dein Raspberry Pi willst, dann musst du irgendwie so eine. Wenn du das irgendwie sinnvoll machen willst, musst du vielleicht diese krassen Wasserkühler-Dinger für die Raspberries.
Auf jeden Fall.
Die Frage ist dann halt einfach, warum nimmst du nicht eine ordentliche CPU?
Das ist ein guter Punkt. Aber wenn du das erste Mal mit ARM rumspielen willst, dann ist das Raspberry Pi Teil schon nicht schlecht.
Ja, ja. Ich sag nicht. Vorbereit. Ja, aber. Ja, ja, also zum Basteln und zum Spielen bestimmt, aber sonst.
Mhm.
Weiß ich nicht.
Kann man alles immer machen, aber ist dann halt auch ein bisschen kacke. Yo, mein zweiter Pick ist, ich habe ein Audiobuch-Abspielprogramm gesucht für Android und ich habe mich entschieden für Voice. Das ist von F-Droid, das heißt, es ist Open Source, muss deswegen gut sein. Und es ist sogar gar nicht so schlecht. Man kann quasi so Audiobücher abspielen. Und das macht quasi da weiter, wo man aufgehört hat. Und das ist besser als der VLC, was ich davor benutzt habe.
Das ist ja, quasi schon hallo. Geworden. Haben wir nicht letztes Mal, als wir über das Audiobook, was du abspielen wolltest, gesprochen haben, auch darüber gesprochen, was man für Player nehmen kann?
Ich habe nicht zugehört, Mann.
Aha.
Ich finde Voice ist gut, also der funktioniert. Was benutzt du?
Den Smart Audio Player.
Den habe ich auch, aber der sah scheiße aus, glaube ich.
Er muss halt nur das Audiobuch abspielen. Ich gucke da nicht so oft drauf, während
der Voice spielt. Sieht sogar nicht so schlecht aus dafür, dass es aus dem F-Droid Store kommt.
Cool. Also das Ding, warum ich diese Player liebe, ist tatsächlich, dass einfach dann die Kapitel der Audiobooks nicht mehr bei den Musikstücken rumfliegen.
Ja.
Das ist einfach gut. Ja.
Das stimmt. Ja, den hatte ich, diesen Smart Audiobook Player hatte ich auch, aber der war ein bisschen weird. Und das andere Ding ist puristisch, dunkel, auch dunkelblau, dass es eine gute Farbe ist für einen Audiobook-Player. genau, und es kann quasi das Ding abspielen und es reicht. Und es hört, wenn ich meine Kopfhörer rausziehe, hört es auf. Wenn ich meine Kopfhörer reinstecke, geht es wieder an. Genau richtig. Und mehr Features benötige ich auch gar nicht. Das macht der Antenna-Port übrigens auch, das funktioniert. Jo. Das war mein Pick. Schön. Ich glaube, wir sind durch, oder?
Ja, wenn du herausgefunden hast, wie viele Schneeflocken in einem Schneeball sind.
Also laut meiner sehr einfachen Rechnung, wenn eine Schneeflocke 30 mal 10 hoch minus 6 Gramm wiegt und ich gehe jetzt mal davon aus, du machst einen Schneeball mit 100 Gramm, dann kommst du auf 3,3 Millionen Schneeflocken. Ganz grob.
Sehr schön.
Also ist nicht so viel eigentlich. Ich hätte jetzt gerade mehr. Aber wenn du natürlich einen größeren Schneeball machst, werden es halt auch entsprechend mehr Schneeflocken, die
brauchst. Also ein 100 Gramm Schneeball ist schon klein.
Ja, okay, mach mal. Keine Ahnung. Ich weiß ja, jetzt habe ich mich ja auch gefragt.
Sehr wissenschaftlich, wie 300, schwer ist denn so
also nee, dann machen wir es so. Machen wir 300 Gramm, ist ein relativ schwerer Schneeball, brauchst du genau 10 Millionen Schneeflocken. Und wenn die alle eingesammelt hast, hast du einen Schneeball. Abgesehen davon, dass die natürlich schon geschmolzen sind. So. Okay.
Tja, 10, sehr schön.
10 Millionen ist es quasi.
Sehr schön, dann wissen wir das auch.
Ja.
Cool.
So, ich schreibe das hier noch hin. Wie viele Schneeflocken in einem Schneeball? Wie bin ich da nochmal drauf gekommen? Na, ist auch egal. 10 Millionen. Okay. Okay, alles klar. Aufgeschrieben, das heißt, es ist jetzt für immer fertig.
Juhu! Einmal geklärt und festgehalten. Das heißt, der Nächste, der Google, kann es finden.
Wunderbar. Wieder was für alle gemacht eigentlich.
Ja. Ein Traum.
So wie sich das gehört.
Gut, ich denke, dann sind wir durch. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja.
Und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Wie war das mit lasst euch nicht überwachen oder so? Nächstes Mal.